und darf zunächst begrüßen, natürlich Ladies First, zu meiner Linken, also zu Ihrer Rechten, Dorothee Belz, Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland seit 2003, wenn ich das richtig weiß, und jetzt Associate General Counsel Europe. Ausgebildete Juristinnen, Juristen bei sich zu haben, schadet meistens nicht. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten, also zu Ihrer Linken, möchte ich ganz herzlich begrüßen Constanze Kurz vom Chaos Computer Club, Informatikerin, Autorin, das letzte Buch, glaube ich, Die Datenfresser. Und uns verbindet ja, man mag es kaum glauben, aber uns verbindet ja die gemeinsame Arbeit in der Projektgruppe Netzneutralität der Enquete-Kommission. Herzlich willkommen heute Abend hier bei der CDU. Die Herren begrüße ich natürlich nicht minder herzlich und ich fange an mit Dr. Gunnar Bender, noch ein Jurist, das ist nicht schlimm. Er hat inzwischen auch das richtige Bändchen um den Hals, das rote von Vodafone wollte er aus unerklärlichen Gründen nicht umhängen. Vielleicht liegt es daran, dass er Leiter der Unternehmenskommunikation und Politik, Mitglied auch der Geschäftsleitung der E-Plus-Gruppe ist. Ebenfalls herzlich willkommen heute hier. Und als Vierten, last but not least, möchte ich natürlich meinen hochgeschätzten Kollegen Thomas Jatzombek begrüßen, der Abitur hat, Wirtschaftswissenschaften studiert hat, ein Unternehmen für IT-Dienstleistungen gegründet hat und vorher auch noch medienpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion war, bevor er in den Deutschen Bundestag gewählt wurde und dort auch Mitglied der Enquete-Kommission ist und die Projektgruppe Medienkompetenz leitet. Herr Thomas, schön, dass du da bist. Jetzt haben Sie alle wahrscheinlich die Ankündigung gelesen und ich gehe davon aus, dass jeder mit ganz unterschiedlichen Erwartungshaltungen hier heute zu unserer Diskussion gekommen ist. Der eine oder andere klammert sich vielleicht sehr an dieser Überschrift, wie lösen wir das Spannungsverhältnis in der digitalen Welt von Freiheit und Sicherheit, wie verhalten sich diese beiden Begriffe zueinander, das ist ja dann noch etwas ausgeführt. Der eine oder andere will vielleicht ganz konkret etwas wissen zu den aktuellen tagespolitischen Fragen, die auch die Koalition beschäftigen, Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Den einen oder anderen interessieren aber vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen die Metaebene der Netzpolitik, also die Frage, was macht das Internet eigentlich mit unserer Gesellschaft? Ein Teil der Konfliktlinien, das sind ja auch eben jetzt schon in den Begrüßungen unten, die wir im Forum gehört haben, angerissen worden. Von daher lade ich Sie herzlich ein, sich auch einzubringen und entsprechend Fragen zu stellen, Nachfragen, aber vielleicht auch ganz eigene Aspekte, die wir hier in einer ersten Runde vielleicht nicht so sehr streifen. Meine Wahrnehmung ist, dass bei all diesen Fragen, die wir bei einem globalen Medium diskutieren, wir doch auch dann wieder an Punkten gelangen, die dann offensichtlich doch eine sehr deutsche Sicht in vielen Diskussionen aufscheinen lassen, was zunächst ein Widerspruch sein mag, aber eben auch zeigt, wo die Herausforderungen in manchen Debatten liegen. Und vielleicht, liebe Frau Belz, können Sie als jemand, der sozusagen beim internationalen Konzern sicherlich gut beurteilen kann, wo da kulturelle Unterschiede liegen, uns auch mal erklären, wie machen Sie das eigentlich, wenn Sie einem Amerikaner erklären müssen, dass die Deutschen ein bisschen ein anderes Verhältnis zum Thema Datenschutz haben, als das vielleicht auf der anderen Seite des großen Teichs üblich ist.
Ja, also vielen Dank für die Frage, weil die in der Tat eine super spannende ist. Weil ich glaube, die Veränderung, die wir momentan in der politischen Diskussion sehen, ist, dass wir ein globales Phänomen haben, von dem wir wissen, dass wir die Regeln, die wir haben, anpassen und fortentwickeln wollen, aber die Territorialität so nicht mehr funktioniert. Und auf die konkrete Frage, wie das funktioniert bei Microsoft, es ist in der Tat, es ist ein Unternehmen mit einem amerikanischen Entwicklungszentrum, mit sehr vielen Amerikanern, aber auch durchaus 20% Ausländer von überall, vom Rest der Welt. Die entwickeln natürlich zunächst Produkte erstmal vor diesem kulturellen Hintergrund, den sie haben, nämlich den amerikanischen. So, und überlegen sich schon bei der Produktentwicklung, ja, wie kann ich das eigentlich verkaufen in den Rest der Welt? Aber sie machen sich letztendlich weniger Gedanken darum, gibt es kulturelle Unterschiede, die sich in der Angebotsform einfach widerspiegeln müssen, in dem Produkt widerspiegeln müssen. Und da kommt zum Beispiel meine Rolle. Ich bin diejenige, die auch nach innen als Botschafterin auftritt und versucht, es zu erklären. So, zum Thema Datenschutz. Datenschutz in Amerika wird fundamental anders definiert vor dem kulturellen oder vor dem kulturellen Hintergrund, den dieses Land hat, wie in Deutschland. Und ich würde sagen, Deutschland hat auch nochmal eine spezielle Sicht der Dinge zum Thema Datenschutz wegen der geschichtlichen Entwicklung, die nochmal ein bisschen anders ist als die europäische Betrachtungsweise. So, was ist so der große fundamentale Unterschied? Datenschutz in Amerika wird betrachtet letztendlich als ein Prinzip der Abwehr, des Schutzabwehrs wird betrachtet, dass Datenschutz notwendig ist, um den Schutz des Einzelnen zu gewährleisten, dass derjenige frei agieren kann, wie er will. In Deutschland ist es so, dass Datenschutz aus der Würde, Schutz der Würde des Menschen definiert wird, und zwar deshalb, weil wir die Erfahrung aus der Nazizeit hatten, weil wir auch die Erfahrung aus der ehemaligen DDR haben. Daraus ergeben sich, wenn Sie sagen, das klingt jetzt sehr theoretisch, möchte ich versuchen, das mal konkret zu machen. Datenschutz letztendlich in den USA ist etwas, was der Bürger für sich selber organisiert und der Staat nur eingreift, wenn er Daten braucht, um zum Beispiel gegen Terrorismus vorzugehen. In Deutschland ist es so, dass über quasi alles gestellt wird, die Würde des Menschen und der Gesetzgeber letztendlich bestimmt hat. Das ist die Grenze, und im Grunde genommen regel ich als Staat, was erlaubt ist und was nicht, was sich dann widerspiegelt dadurch, dass wir relativ viele Gesetze haben, wo man vorher erstmal die Zustimmung einfordern muss, was mit bestimmten Daten gemacht werden dann, oder der Gesetzgeber sogar sagt, du darfst es überhaupt gar nicht, selbst wenn das Individuum sagt, für mich ist es kein Problem. So, und das ist, glaube ich, die spannende Frage in den ganzen Diskussionen, die wir haben momentan, dass wir eine kulturelle Sicht der Dinge haben, eine deutsche Sicht, die sehr gut ist, aber dass wir, glaube ich, bei der Lösungsfindung, bei der Diskussion uns im Klaren sein müssen, der Kontext heute ist ein anderer, und wie kriegen wir das hin in die konkreten Lösungen, dass es eine funktionierende Lösung ist, weil dafür hatten wir heute schon mal drüber diskutiert, wenn die Lösung nicht funktioniert, wird die globale Welt dazu führen, dass über die Lösungen einfach hinweggegangen wird. Und letztendlich auch nicht mehr gestaltet werden kann, wie man das in einer Zeit konnte, wo sozusagen die Grenze, die tatsächliche Grenze war, um was umzusetzen.
Ja, herzlichen Dank. Also in der Tat scheint es ja so, dass Unternehmen, die global agieren, diese Sichtweise uns sozusagen reflektieren, weil wir sie in der deutschen gesellschaftlichen Debatte so vielleicht nicht wahrnehmen. Und diese Globalisierung oder das Internet als ein globales Medium ist sicherlich das eine, aber zeigen nicht auch die Debatten, die wir bei uns vor Ort führen, dass bei uns ja auch ein Veränderungsprozess, ein vielleicht kultureller Umbruch, wenn man so weit gehen will, das so zu nennen, stattfindet. Darüber werden wir sicherlich noch sprechen. Vor dem Hintergrund ist natürlich aber die Frage nicht ganz unrelevant, was haben denn dann Unternehmen, die wie die E-Plus-Gruppe auch, nicht nur am deutschen Markt agieren, sondern auch international aufgestellt sind, für Erwartungen an Regulierung, an die Politik? Gilt da der schöne Satz, wenn ihr nichts macht, ist es am besten? Oder diese Frage muss man ja dann beantworten, gerade weil man natürlich dann, wenn man erfolgreich sein will, einerseits auf diese kulturellen Besonderheiten Rücksicht nehmen muss, wenn man Akzeptanz finden will auf dem deutschen Markt, aber andererseits natürlich auch Rahmenbedingungen braucht, die es erlauben, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vernünftig zu agieren. Wie sehen Sie das?
Das ist natürlich ein schwieriges Wort, Regulierung, ja, weil es gibt nicht die eine Regulierung, ja, und ich hatte auch mal, sag ich mal, das Glück, für ein amerikanisches Haus zu arbeiten, und wenn man dann den Amerikanern erklären muss, weshalb man in Deutschland für mehr Regulierung einsteht, da muss man den Begriff der Regulierung auseinandernehmen. Es gibt nämlich tatsächlich einmal die Regulierung, es gibt eine Regulierungsbehörde in Bonn, ja, die Bundesnetzagentur ist eigentlich eine Deregulierungsbehörde. Da geht es darum, über Regulierung Monopol Monopole aufzuheben und den Markt zu liberalisieren. Da dient Regulierung dazu, eben Wettbewerb, ein Level Playing Field herzustellen. Das ist relevant, ja, deshalb auch kokettieren wir immer damit. Also deshalb habe ich dieses Lanyard jetzt umgehängt und nicht das unserer Wettbewerber. Das ist ein Markt, wo heftiger Wettbewerb besteht und da ist Regulierung für uns überlebenswichtig, ja, denn es sichert das Level Playing Field. Dann gibt es auf der anderen Seite aber Regulierung, ja, und das ist das, worauf Sie ansprechen, Regulierung im Hinblick auf schutzwürdige Interessen, ja, Datenschutz, Jugendschutz, Urheberrechtsschutz, das sind unterschiedliche sozusagen Rechtsgüter, die da geschützt werden sollen und da muss man sehr fein immer abwägen, ja, wofür ist Regulierung dort und was ermöglicht Regulierung am Ende des Tages. Am Ende des Tages, und das ist für mich ganz wichtig, hier nochmal festzuhalten, auch nachdem ich gerade die Rede des Kulturstaatsministers gehört habe, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir in einer komplett anderen Welt leben, als wo wir noch vor 2-3 Jahren gesteckt haben. Ja, also hier, wir leben in exponentiellen Zeiten. Ja, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ja, vergessen Sie all das, was Sie vor 5 Jahren hier gehört haben. Ja, it's over. Ja, wir leben in einer Zeit, ja, und das ist immer das, was ich gerne sage, aus Massenmedien werden Medienmassen. Jeder Einzelne von Ihnen hat hier mit einem Smartphone heutzutage eine komplette Rundfunkstation in der Tasche. Sie können hiermit in ein paar Monaten ja, HD-Videos ja, live ins Internet streamen. Ja, wenn Sie über Twitter Ihre Follower aufgebaut haben, Ihre Reichweite, ja, dann können Sie im Grunde genommen Ihr eigenes Medienunternehmen aufbauen. Jetzt kann man sagen, ja, ist doch Quatsch, ja, ZDF hat eine ganz andere Reichweite. Ja, wer relevant ist, ja, der kriegt diese Botschaften transportiert. Ja. Sie müssen, jeder Einzelne von Ihnen muss denken wie ein Medienunternehmen. Ja. Technisch ist das alles längst möglich. Wir haben lange über Konvergenz gesprochen. Ja. Frau Belz weiß das, ja, damals noch vor 15 Jahren, White Paper, Konvergenz in Brüssel. Ja. Ganz ehrlich, Konvergenz ist seit mehreren Jahren komplett da. Man kann sich das zu Hause zusammenschrauben, ja, mit den Endgeräten, die am Markt sind, aber keiner lebt es im Augenblick. Ja. Wir leben hier in so einer kleinen Glocke in Deutschland, wo man immer denkt, so ja, Medienpolitik muss so weitergehen. Ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, warum hier Mobilfunker heute sitzen, die Vodafone-Gruppe, die hier als großzügiger Sponsor auftritt, ja, wir, die hier auch als Sponsor unterwegs sind. Wir kommen von unterschiedlichen Blickwinkeln auf diesen Markt, aber es ist ein Markt, in dem Medien auf einmal neu definiert werden müssen. Und ich denke, Frau Kurz kann das gleich auch nochmal erläutern, was eben Digitalisierung mit uns macht. Digitalisierung hinterfragt alles, was wir kennen, und ich glaube, und damit will ich schließen, wir müssen es runter reduzieren auf das, was uns ausmacht am Ende des Tages, und das ist das Thema Vertrauen. Es geht dabei nur noch um Vertrauen. Wer in dieser Wirtschaft das Vertrauen der Kunden gewinnt, das Vertrauen der Mitarbeiter gewinnt, der wird am Ende des Tages gewinnen. Ja, aber Vertrauen ist halt ein sehr fragiles Gut, und das muss man tagtäglich sich neu verdienen.
Herzlichen Dank. Sie haben schon gemerkt, ich habe versucht, im ersten Aspekt so ein bisschen stärker auf die ökonomischen Faktoren abzuzielen. Der Herr Dr. Bender hat mir das nicht kaputt gemacht, aber ich finde, er hat es sehr schön deutlich gezeigt, dass wir auch diese Aspekte vielleicht so klar nicht mehr trennen können. Also ökonomische Faktoren haben Einflüsse auf kulturelle Muster, Verhaltensweisen, gesellschaftliche Strukturen. Und deswegen ist die Debatte, die man dann rein an Fakten orientiert, an Zahlen, Geschäftsmodellen entlang führen kann, an der Stelle rational, aber wird ja dann auch sehr schnell oft emotional und ist dann eben auch eine gesellschaftspolitische Debatte, bei der ökonomische Fragen dann in den Hintergrund treten, vielleicht eher Bürgerrechte und andere Aspekte stärker in den Fokus kommen. Aber auch da ist es ja ein Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite will man den Staat, der eingreift, zum Beispiel Stichwort Netzneutralität, die Debatte kennen Sie, muss der Staat Netzneutralität garantieren, am besten gesetzlich. Auf der anderen Seite auch den Wunsch, dass der Staat sich möglichst raushält oder allenfalls höchstens noch auf Augenhöhe mit dem Bürger im Netz sich bewegt und dem Staat in seinem Handeln oder den Politikern in ihrem Handeln auch eine gewisse Skepsis entgegengebracht wird, Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Auf den ersten Blick sind das ja auch Widersprüche, einerseits nach dem Staat zu rufen, andererseits zu sagen, er soll sich bitte raushalten. Das ist ja eine Kontroverse, die man wahrscheinlich immer wieder führen muss, die man vielleicht auch nicht auflösen kann, aber die doch ganz wichtig ist, wenn man diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozess, den wir da miterleben können, begreifen will, Frau Kurz.
Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt einfach Felder, die zu identifizieren sind, wo der Staat genau die Regulierung vornehmen sollte. Da fallen mir natürlich eine ganze Menge Beispiele ein, natürlich andere, wo, glaube ich, für Innovationen, also für den wirtschaftlichen Bereich, aber natürlich auch für Freiheits- und Bürgerrechte sinnvoll ist, dass der Staat sich weiter raushält. Also vielleicht nehme ich mal zwei Beispiele. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, war eher eine Marketingveranstaltung für einen Microsoft-Dienst zu genießen, also einen Cloud-Service. Und dabei ist mir sehr stark aufgefallen, dass gerade in Bezug auf die zurückliegenden Datenskandale von Sony und von Apple der Standortfaktor Deutschland, dass also diese Cloud von Microsoft in Deutschland angeboten unter einer restriktiven Datenschutzgesetzgebung und auch mit einer gehörigen Portion Betonung auf die Datensicherheit ein ganz klares Argument war, Verkaufsargument, ist mir so eigentlich in den Jahren zuvor so stark nicht begegnet. Ich glaube, wir müssen das Netz unter den neuen Gesichtspunkten, nämlich die Datenskandale, die nicht aufhören werden, sondern größer werden, betrachten. Ein zweites Beispiel ist vielleicht, also mir fiel es ein, weil der Bezug zu Microsoft sich gerade anbietet, also so stark auch Datenschutzgesetzgebung hier ein Imagefaktor geworden ist. Ein zweites Beispiel wäre Mobilfunk, sicherlich die Frage des Datenschutzes. Wir haben seit einigen Jahren im Bereich der Mobilfunknetze eine gebrochene Verschlüsselung. Da heißt, jedes einzelne Gespräch, was Sie über das Mobiltelefon hören, ist mit sehr einfachen Mitteln abzuhören. Wird der Regulierer, in diesem Fall die Bundesnetzagentur oder aber der Gesetzgeber, nicht eingreifen, werden die Telekommunikationsunternehmen nicht handeln. Passiert einfach nichts seit vielen Jahren. Es gibt also Bereiche im Datenschutz und Datensicherheit, wo man auf den Staat, denke ich, setzen muss. Und vielleicht ein dritter Aspekt, der mir wichtig erscheint, ist, dass mir auch persönlich in meiner eigenen quasi Lobbyarbeit aufgefallen ist, aber auch als Wissenschaftlerin, dass netzpolitische Fragen in fast alle Bereiche hineinreichen. Es gibt kaum mehr ein Gesetzgebungsverfahren, was nicht Aspekte der Netzpolitik oder zumindest starke technische Aspekte beinhaltet. Wo man natürlich demgegenüber auch eine ganze Menge Abgeordneten hat, die schlicht auch erst dabei sind zu lernen und sich mit der Technik zurechtzufinden und sich Expertise anzueignen. Also ein sehr dynamisches Feld, wo wir uns, glaube ich, auch in Zukunft noch heftig über die Details streiten werden. Aber es gibt einige Entwicklungen, die ich mit auch einer großen Freude sehe. Also die Netzsperren sind, glaube ich, ein gutes Beispiel. Eine ewige Debatte, monatelange Streits in den Medien, aber am Ende hat man zu einer sachlich richtigen Lösung gefunden, über die Parteigrenzen hinweg. Halte ich für eine bemerkenswerte Sache, die, glaube ich, auch aus technischem Sachverstand herkommt.
Also die Frage, wie gesellschaftlicher Diskurs im Netz sich organisiert, wie er sich abbildet, wie er dann auch bewertet wird, ist, glaube ich, nochmal eine separate. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Aber die Erwartungshaltung, mit der man jetzt seitens der Wirtschaft, seitens der Bürger, die das Netz für sich entdecken und nutzen, konfrontiert wird, ist ja für einen Politiker durchaus eine Herausforderung, Thomas. Unter vielerlei Gesichtspunkten, weil die Fragestellungen, die sich ergeben, ja doch sehr vielfältige sind. Du hast dich jetzt intensiver auch mit dem Thema Jugendschutz im Internet beschäftigt. Da wird das sehr augenfällig. Auch die grundsätzliche Frage, die uns ja immer wieder begegnet, für die Regeln, die wir festlegen, brauchen wir andere Mechanismen, um die auch im Internet durchzusetzen, oder braucht es andere Regeln? Müssen wir vielleicht auch Werte und Überzeugungen, die bisher galten, durch diesen kulturellen Veränderungsprozess in Frage stellen? Meine Frage an dich, vielleicht erstmal allgemeiner Art, welchen Stellenwert hat denn Netzpolitik dann künftig in der Politik? Weil wir ja merken, dass es eigentlich eine Querschnittsaufgabe aus ganz vielen unterschiedlichen Politikfeldern ist und sich natürlich auch die Fachpolitiker zunächst berufen fühlen, sich zu äußern und der netzpolitische Aspekt dieser Fragen dann vielleicht nicht immer den notwendigen Fokus findet. Wie siehst du das?
Ja, also ich stimme dem zu und ich stimme auch der letzten These von Constanze Kurz zu, dass die technische Kompetenz oder die technische Realisierbarkeit von Lösungsvorschlägen sicherlich das, was man jetzt norddeutsch als Bottleneck bezeichnet gewesen ist. Man könnte es auch drastischer sagen, das war der große Fehler, dass man versucht hat, Politik gegen technische Erkenntnisse zu machen oder vielleicht bar technische Erkenntnisse. Und das Zugangserschwerungsgesetz ist sicherlich ein Paradebeispiel, wenn auch kein besonders schönes an dieser Stelle. Das muss man so sagen. sagen. Und ich glaube, beim Jugendschutz, du hast das Thema ja gerade angesprochen, beim Jugendschutz ist auch etwas Zentrales. Nämlich die Fiktion, dass man heute ein Jugendschutzgesetz macht oder einen Staatsvertrag und anschließend die Jugendlichen vor all diesen unerwünschten Inhalten geschützt sind. Die gibt es einfach nicht mehr. Ich glaube, und das machen wir gerade in der Enquete-Kommission, uns hier einfach neu auszurichten und zu sagen, wir wollen die Jugendlichen vor dem unbeabsichtigten Kontakt mit jugendgefährdenden oder beeinträchtigten Inhalten schützen. Das geht auch. Das haben wir heute auch schon mit der Selbstkontrolle der FSM. Aber der Jugendliche, der einen Pornofilm oder ein Gewaltvideo unbedingt schauen möchte, der wird das relativ schnell, relativ einfach finden. Und ich glaube, wir werden das auf gesetzlichem Wege nicht machen können. Wir haben beim speziell Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, glaube ich, ein weiteres neues Phänomen erkannt, nämlich die Frage dessen, ob man Politik oder ob man Gesetze machen kann, die keiner mehr versteht. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass, also um ein Gesetz überhaupt zu befolgen, muss man verstehen, worum es geht. Und gerade diese Staatsverträge sind ein Paradebeispiel, wo Staatskanzleien über Jahre hinweg miteinander verhandeln und jeder wirft dem anderen noch einen Halbsatz hinzu und jeder glaubt, der hätte ihn jetzt über den Tisch gezogen und da stünde irgendwas drin, was der andere nicht verstanden hat. Am Ende wird das unterschrieben. Jeder sagt sich, boah, was für ein Erfolg. Und am Ende sitzen da Leute und sagen, was will uns dieses Gesetz sagen? Also ich habe den Staatsvertrag wirklich oft gelesen. Ich bin zum Glück kein Jurist, aber nichtsdestotrotz, es würde mir schwerfallen. Es fällt mir bis heute schwer und ich höre immer unterschiedliche Interpretationen. Deshalb glaube ich, ist ein ganz wichtiges neues Paradigma, gerade im Internet, Gesetzgebung muss wieder einfacher und verständlicher werden. Alle müssen verstehen können, worum es überhaupt geht. Und dann kann man auch eine Akzeptanz für diese Themen finden. Und die letzte Herausforderung, glaube ich, ist, man muss sehr viel schneller werden. Also der Datenschutz wurde ja zu Beginn angesprochen. Ich finde das schon belustigend, wenn man sieht, dass im Falle von Google sehr schnell sich die Datenschützer einig waren, ja, hier ist Handlungsbedarf. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz ist es so, wenn ein Anbieter aus einem Drittstaat, also außerhalb der Europäischen Union, kommt, gibt es schon auch, kann man eine Anwendung herleiten. Die wurde auch hergeleitet über diese Tracking-Cookies. Hat man gesagt, es gibt einen Inlandsbezug. Ja, wir sind zuständig. Aber ungelöst war die Frage, wer ist jetzt zuständig? Weil bei den Drittstaatenangeboten ist es ein Landesdatenschutzbeauftragter. Also es ist bei einem inländischen Angebot einfach. Nur wenn das Unternehmen, wie jetzt im Internet, aus dem Internet kommt, überhaupt keinen Geschäftssitz in Deutschland hat, konnte man das Problem erst dann auflösen, als Google dankenswerterweise ein Verkaufsbüro in Hamburg eröffnet hat. Bei Facebook war es das Gleiche. Und das zeigt natürlich, dass man hier irgendwie wirklich ein Modernitätsproblem hat mit seinem Datenschutz. Wenn dafür erst Verkaufsbüros eröffnet werden müssen, nachdem solche Unternehmen schon Milliarden an Börsenwerten generiert haben. Und deshalb glaube ich, muss man hier wirklich auf der europäischen Ebene zu Potte kommen. Aber es ist auch nur exemplarisch für viele andere Themen. Google Street View hat die deutsche Gesetzgebung ebenfalls überrollt und man hat Diskussionen geführt, die sind absurd. Wir führen die jetzt umgekehrt. Wir stellen uns die Frage, gibt es denn einen Abbildungsanspruch? Was ist denn mit dem Hotelier oder Kneipier, wo vielleicht irgendjemand in dem Haus, der da auch nur mal 3 Monate gewohnt hat, hat das pixeln lassen? Es ist jetzt in Rohdaten gelöscht. Der kann das überhaupt nicht mehr wiederherstellen. Und ganz ehrlich, würden Sie noch in ein Hotel gehen, wenn Sie sehen, alle 3 konkurrierenden Angebote bekommen Sie dargeboten im Internet in schönen Bildern und ein Angebot ist verpixelt, das würde Sie auch misstrauisch stimmen. Und insofern ist vielleicht, sind das neue Ansprüche, die man da hat und das zeigt einfach, Gesetzgebung muss hier irgendwie schneller werden und man braucht vielleicht auch mehr Selbstregulierungsmechanismen, weil bis wir das hier durch alle Instanzen immer durchhaben, vergeht natürlich auch eine gewisse Zeit.
Okay, der Herr Strauß-Kahn hätte vielleicht das gepixelte Hotel gewählt. Aber du hast jetzt eine schnellere Gesetzgebung gefordert und auch ein vereinfachtes Gesetzgebungsverfahren. Du hast die europäische Harmonisierung, die notwendige, angesprochen. Das ist ja alles sicherlich richtig. Aber die Frage, kann man dabei stehen bleiben? Denn wir erleben ja dann am Ende trotzdem doch oft, dass Politik an seine Handlungsgrenzen stößt. Also reicht es einfach nur zu sagen, die Politik muss die Hausaufgaben machen und dann haben wir ein vielleicht anders definiert ist, aber doch ein Mindestmaß, ich bleibe bei dem Beispiel Jugendschutz, erreicht? Oder müssen wir nicht einfach uns auch fragen, welchen Stellenwert hat denn dann zum Beispiel Eigenverantwortung in unserer Gesellschaft? Ich glaube, dass das ja bei dem Thema Internet ein ganz wesentlicher Punkt ist, der ja auch immer wieder eingefordert wird in der Diskussion um Partizipationsmodelle von Bürgern im Netz. Die Frage, wie sie das Netz für sich individuell nutzen können. Dr. Bender hat schon das Beispiel genannt, dass sozusagen individuellen Medienunternehmers, der selbst dafür verantwortlich ist, was er der Gesellschaft mitteilen möchte, welche Botschaften er senden möchte. Ich habe an anderer Stelle mal gesagt, jedes Kind hat eigentlich schon zwei Regulierer direkt zu Hause sitzen, die ein bisschen darauf achten müssen, was an Medien und wie Medien konsumiert werden. Ist das nicht eigentlich die Diskussion, die man, die zugegebenermaßen dann sehr schwierig ist, weil sie auch abstrakt wird, die man mal führen muss, welche Erwartungshaltung wir an Staat und Politik in dieser Frage haben, ob wir wirklich glauben, dass die Politik diese Fragen alle beantworten kann zur Zufriedenheit der Bürger, oder ob wir nicht an irgendeiner Stelle auch als Politiker vielleicht zu ehrlich sein müssen, zu sagen, Entschuldigung, aber das geht nur bis zu einem gewissen Punkt, und ab diesem gewissen Punkt sind die Bürger gefordert, sind auch die Unternehmen gefordert, das erfordert ein hohes Maß an Eigenverantwortung seitens der Wirtschaft, aber auch derjenigen, die das Netz für sich nutzen. Und die Politik ist nicht raus, aber muss doch sehr deutlich sagen, der Ball liegt jetzt auch auf der anderen Seite des Spielfelds. Wie denken denn Unternehmen darüber nach? Das erfordert ja dann doch ein Maß an, auch an Ethos im unternehmerischen Handeln. Darüber muss man reflektieren, also zumindest nicht nur im Dialog mit der Politik, sondern sicherlich auch intern. Findet sowas statt? Stellen Sie sich diese Fragen?
Also ganz einfach, ja, Eigentum verpflichtet. Jeder muss sich in dieser Hinsicht Gedanken machen und sollte sich sehr wohl einfach damit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, was bedeutet diese ganze Diskussion, über die wir jetzt gerade hier sprechen? Ja, was bedeutet Digitalisierung? Ja, und ich habe letztens ein Buch in den Händen der beiden Renner-Brüder, Tim Renner und Karl-Hinrich Renner, Digital ist besser. Ja. Bullshit. Digital ist nicht besser, das kann ich schon mal festhalten. Ja, digital ist anders, ja, und digital wird alles verändern. Und ich habe eine schlechte Nachricht für die beiden Netzpolitiker hier vorne. Dieses Ressort wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben, ja, weil nämlich Politik ist Politik und alles wird Netzpolitik sein. Warum? Weil das Internet erst dann angekommen sein wird, ja, wenn man es nicht mehr wahrnimmt. Ja. Das Internet wird überall drinstecken. Das Internet ist jetzt bereits in den aktuellen Neuwagen drin. Das Internet ist drin in Haushaltsgeräten. Das Internet ist drin in ihren Smartphones. Ja. Google ist jetzt schon weiter, als wir alle zu denken vermögen. Darf ich mal kurz um Handzeichen bitten, wer heute schon einmal gegoogelt hat? Nur ein Handzeichen. Boah, das ist vielleicht nicht ganz repräsentativ hier, aber ich glaube einfach, ja, man muss sich vor Augen führen, dass hier, auch wenn man sagt, ja, was ist das mit den Daten? Daten sind eine Währung. Ja, sie zahlen mit diesen Daten genau diese Dienste. Ja, Google monetarisiert das. Deshalb kommen diese Verkaufsbüros auch von Facebook und anderen natürlich im zweiten Schritt hinterher. Das sind einfach alles normale Prozesse und man muss sich Gedanken machen, meines Erachtens, wie man da auf der einen Seite Planungssicherheit und Rechtssicherheit für Unternehmen findet, die sich eben hervortun, positiv hervortun im Wettbewerb, und auf der anderen Seite auch Sicherheit für den einzelnen Nutzer. Denn der Nutzer hat ein Recht darauf zu wissen, was mit seinen Daten passiert. Und deshalb das, was Thomas Jatzombeck sagte, kann man gar nicht fett genug unterstreichen. Es geht um das Thema Medienkompetenz. Wir alle, die wir hier sitzen, sind eine verlorene Generation. Wir hängen irgendwo dazwischen, ja, zwischen der digitalen Welt. Ja, jetzt ich polarisiere ganz bewusst da hinten, so, na, wir gehören auch dazu. Ja, ihr gehört vielleicht noch dazu. Ja. Aber die nächste Generation, die kommt, ja, die gucken kein Fernsehen mehr. Ja, die sitzen, Fernsehen läuft vielleicht noch daneben bei, so wie Radio. Ja, die sitzen in den Social Networks, die nutzen noch nicht mal mehr E-Mail, ja, die nutzen noch nicht mal mehr SMS. Ja, ich meine, das sind alles Fragestellungen, die auch auf unsere Branche zukommt. Ja, wo kommen in Zukunft dann wieder die neuen Erlösmodelle her? Ja, Microsoft hat Skype gekauft. Warum kaufen die Skype? Ja, also das sind ja, ob das erfolgreich sein wird, ist eine andere Frage. Ja, aber das sind so die Fragestellungen, mit denen man sich auch in der Wirtschaft tagtäglich beschäftigen muss. Ich sage Ihnen, das Business tickt so schnell, ja, und ich bin halt mein ganzes Berufsleben nur in dieser Branche gewesen. Was in den letzten 2 Jahren an Speed dazugekommen ist, ist schier unglaublich. Ja, Sie können sich das nicht vorstellen, was da tatsächlich an Hyperspeed im Innovationszirkus gerade passiert.
Also Frau Belz, bevor uns die Frage, warum kaufen die Skype, beantworten. Sind jetzt ja zwei Stichworte gefallen, die auch in der Überschrift für unser Panel stehen, Freiheit und Sicherheit und der vermeintliche Widerstreit oder der Widerspruch, den es da gibt. Ohne sozusagen gleich zum nächsten Thema zu springen, vielleicht sagen Sie auch noch was zu dem Aspekt Jugendschutz und der Verantwortung von Unternehmen in diesem Bereich aus Ihrer Sicht, aber Sie haben eben schon einen heftigen Widerspruch angemeldet. In welchem Punkt?
Jetzt muss ich doch mal Herrn Dr. Bender widersprechen. Es ist mir ein Vergnügen. Endlich. Also das Thema für mich ist, ja, die Welt verändert sich, aber nein, sie verändert sich nicht so schnell. Erstens. Zweitens, sie ändert sich, aber sie ändert sich nicht so schnell, weil ich einfach davon überzeugt bin, die rechtsstaatlichen Grundsätze gelten auch noch morgen. Sondern, und die sind Basis unserer Gesellschaft und die sind vielleicht in verschiedenen Gesellschaften der entwickelten Welt ein bisschen anders, aber wir haben bestimmte Grundwerte und die gelten. Und ich bin eigentlich auch jemand, der da so konservativ ist und mich nicht als verlorenen Teil der Gesellschaft betrachte, dass wir nicht dafür Sorge tragen sollten, dass auch sozusagen die nächsten Generationen davon profitieren können. So, also das ist mal der Widerspruch, um das in einen anderen Rahmen zu bringen. Die andere Entwicklung, die ich sehe, ist, wir haben doch eine Tendenz der letzten Jahre, vor allen Dingen auch durch die Politik gesehen, dass Politik und Staat immer mehr versprochen hat dem Bürger. Ich regel das für dich, ich liefere die Sicherheit für dich und da mache ich ein Gesetz und das regel ich jetzt auch noch. Und das ist die wunderbare Sicherheit, die du bekommst. Du kriegst das Voll-Care-Paket, wie wir es vielleicht bei einem Autoleasing bezeichnen. Das Internet bringt jetzt die Wahrheit brutal ans Tageslicht. Es gibt nicht diese absolute Sicherheit und Gesetze können diese Sicherheit nicht regeln. Das ist Bullshit. So, und jetzt kommt nämlich die große Aufgabe auf uns alle zu, als Individuelle, als Unternehmen, als Politik, eine Kurskorrektur vorzunehmen und herauszufinden, wie machen wir es denn nun in dieser veränderten Welt, dass es wieder Sinn macht, dass wir die Werte haben, dass wir bestimmte Grundsätze auch in Gesetzen festlegen, aber die Verantwortung des Bürgers da wieder hinpacken, wo es hingehört und die Verantwortung der Unternehmen da hinpacken, wo es hingehört. So, nächster Punkt. Verantwortung der Unternehmen. Und ich bin dankbar, dass Sie das Thema Datenschutz genannt haben. Als ich bei Microsoft vor 7 Jahren angefangen habe, war das ganz klar, Datenschutz interessiert uns nicht, wir machen das Ding so, wie wir es wollen. Hat uns als Unternehmen nicht gut getan, weil nämlich der Bürger und der Kunde solche Produkte nicht mag. So, und dann kam die ganz vernünftige, rationale Denkphase in so einem Unternehmen, wir wollen ja auch weiter in Zukunft Produkte erfolgreich verkaufen, also dann lass uns doch mal gucken, was die Kunden wirklich wollen. Und Datenschutz ist eins der wesentlichen Dinge. Da bin ich wieder bei Herrn Dr. Bender, dass im Grunde genommen die Zukunft im Internet auf Vertrauen aufbaut. So, von wem ich einen Cloud-Service einkaufe, hängt doch damit zusammen, welchem Unternehmen vertraue ich, dass es mit meinen Daten verantwortlich umgeht. Deswegen im Übrigen gehen wir hin und sagen, Europa ist so ein wichtiger Markt. Und wenn wir uns nicht in unsere Produkte, in unsere Cloud-Produkte verinnerlichen und anbieten, die ganzen Datenschutzregeln und die Anforderungen, die wir hier in Europa stellen, werden wir hier nicht erfolgreich verkaufen. Jedes Unternehmen wird hier auf die Schnauze fliegen. Das ist das zweite Thema, was ich ansprechen wollte. Das dritte Thema, was ich ansprechen wollte, was sich auch ändert aus meiner Sicht, ist wegen der Geschwindigkeit der Veränderung. Bitte Politik, hört auf, Gesetze zu machen, die technische Lösungen vorgeben. Weil Technik kann ganz viel und vor allen Dingen viele Dinge, die wir heute noch nicht wissen, was sie können, was Technik kann. Also bitte legt die Grundsätze fest und sagt, da, ihr findet's raus, wie die Lösung ist und nicht das eine und das andere und der offene Standard und das wollen wir haben, kann nicht funktionieren. Jeder Versuch in der Vergangenheit, ich komme aus dem Welt der Medien, Einführung von digitales Fernsehen, HD, DV und ich schieße mich tot. Also es funktioniert einfach nicht. Dritte Aussage. Vierte Aussage, Jugendschutz. Genau das gleiche Thema. Ich glaube einfach, dass es eine Aufgabe der Erziehungsberechtigten ist und ich bin eine Mutter von einem 7-jährigen Kind, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Kind in diese Welt hineinwächst und verantwortungsvoll damit umgehen kann. Auch da brauche ich natürlich Grenzen, wo ich sage, hey, das ist absolut nicht erlaubt. Aber wenn man sich mal in der Tat diese Rundfunkstaatsverträge anguckt und diesen Krimskrams, den wir da regeln, der Hammer, ich bin Juristin, ich lese das Zeugs durch und verstehe es nicht und muss mir es erstmal von 5 Leuten erklären lassen, was es bedeutet. So, und da sehe ich eigentlich die große Aufgabe und diesen dann doch wieder frischen Wind, ich glaube, den wir brauchen, das ganze Zeugs mal rauszuschmeißen und auf die Grundprinzipien sich wieder zurück zu orientieren.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt haben wir also auch eine Reguliererin hier vorne am Tisch. Hervorragend. Das Thema Datenschutz ist jetzt schon angeklungen, aber ich frage natürlich gerne in die Runde, ob es zum Thema, speziell zum Thema Jugendschutz von Ihrer Seite noch Fragen gibt. Ansonsten sind Sie natürlich frei, auch im Laufe der Debatte dabei nochmal darauf zurückzukommen. Bitte schön, wenn Sie kurz sagen, wer Sie sind und aufstehen, damit die anderen Sie auch hören. Wir haben jetzt leider, glaube ich, kein Mikro.
Ich habe eine Frage zum Thema, speziell im Jugendschutz. Ich gebe Dr. Bender recht, wenn er sagt, also das, was wir heute diskutieren, ist in 2 Jahren obsolet, oder was wir vor 2 Jahren diskutiert haben, ist heute obsolet. Mir kommt jetzt manchmal vor, was diskutieren wir hier jetzt, was die Sicherheit, speziell den Jugendschutz im Netz betrifft, ähnlich, was würden wir diskutieren über die Einführung von Kennzeichen der Autos, weil wir im Großen und Ganzen ja eigentlich über die Selbstverantwortung der Autofahrer diskutieren sollen. Das Netz, so wie es sich heute darstellt, und ich bin ein Mensch, der viel im Netz ist, ist bei weitem nicht von der heutigen Gesellschaft mehr zu kontrollieren, schon gar nicht durch Gesetze. Die Frage ist, läuft es darauf hinaus, wie einige sagen, dass in Zukunft jeder von uns eine klare Identifikation im Netz kriegen wird? Es läuft natürlich darauf wieder dann eine zweite Frage, wird diese Identifikation im Netz dann wieder missbraucht? Das ist ein zweites Thema. Aber ich glaube, dass ohne eine klare Identifikation der Menschen im Netz und dem, was, wenn sie sich ungesetzlich verhalten, daran führt, wird nichts vorbeiführen. So ähnlich wie die Einführung der Autonummern irgendwann einmal klar war, die meisten Autofahrer verhalten sich normal, aber es gibt auch welche an und für sich, die halt ein Auto zum Banküberfall verwenden oder einen Unfall bauen. Und da sage ich, Eigenverantwortung, er müsste sich dann melden und sagen, ich war's. Das funktioniert im Netz nicht, das funktioniert im normalen Leben nicht. Und dass sie auf Eltern bauen, die Kinder so weit bringen, dass sie nicht auf Pornoseiten geht, das schaue ich mir bei 16- und 15-Jährigen an.
Danke. Danke für die Frage. Vielleicht sammeln wir 3 Fragen und geben dann das Wort zur Beantwortung hier aufs Podium.
Guten Tag, mein Name ist Yvette Senilario. Die letzten 3 Jahre habe ich in Dänemark gewohnt und das ist wirklich ganz spannend, mal zu sehen. Es hat sich nichts geändert seit 8 Jahren, wo ich das erste Mal die CDU Media Night hier war. Die Bürokratie, die wird ständig immer wieder betont. Die Erziehungsprobleme, ja, wo fängt denn das überhaupt an? Da müssen wir doch überlegen, den Ursprung zu finden und da einfach den menschlichen Gedanken zu ändern. Und das sind alles die Endresultate, worüber wir reden. Und da muss man wirklich schauen, das Vertrauen, was auch angesprochen worden ist. Wunderbar, in Dänemark lässt man noch immer alle Autotüren und Häuser offen. Kein Problem. Die Menschen leben gut, haben das Vertrauen zueinander und da, denke ich, sind diese Diskussionen, die wirklich 5, 6 Schritte weiter sind, kann man auch eigentlich lassen.
Okay, da hinten war noch eine Frage, die nehmen wir noch mit. Vielleicht geben Sie das Mikro weiter, danke.
Ja, vielen Dank, mein Name ist Johannes Klingsporn. Ich bin Geschäftsführer vom Verband der Filmverleiher aus der Kinowirtschaft. Jugendschutz, das Thema hat uns natürlich auch sehr beschäftigt. Auch die Schwierigkeiten, den Jugendmedienschutzstaatsvertrag zu verstehen. Gleichwohl haben wir ein großes Problem. Wir haben nämlich immer gesagt, wir als Anbieter bemühen uns darum, die Jugendschutzregeln einzuhalten. Gleichzeitig gibt es im Netz eine ganze Menge illegaler Angebote. Das bekannteste für den deutschen Markt ist Kinoto, was sich im Wesentlichen finanziert eben auch über Pornografieangebote. Diese Seite wird extrem genutzt, auch von Kindern und Jugendlichen. Und wir erwarten eigentlich von der Politik, dass sie da auch Antworten drauf findet. Und ich glaube, da hilft es einfach nicht nur zu sagen, na, man muss den Eltern sagen, Kinder, passt darauf aus, sondern da geht es zum einen um internationale Zusammenarbeit und zum anderen aber auch um eine Verschärfung bestimmter rechtlicher Vorgaben. Und da bin ich jetzt bei Ihnen. Ich finde, die Frage der Verantwortlichkeit im Netz, die stellt sich eben auch für Anbieter. Und in dem Zusammenhang stellt sich dann eben auch die Frage, ist es denn wirklich richtig, dass ich eine Menge von Homepage habe, wo viele drauf zugreifen müssen, ohne dass rechtsverbindlich überhaupt klar ist, wer Betreiber dieser Seiten ist? Also
das sind zwei komplexe Fragen, die uns da jetzt begegnen. Also einerseits nochmal der Ball zurückgespielt an die Politik. Was kann man da tun? Da würde ich das Wort an den Thomas geben. Aber gleich danach, Frau Kurz, Sie mal bitten, vielleicht auch aus Sicht des Chaos Computer Clubs, was zu dieser Frage Identifizierung im Netz zu sagen. Denn das ist eine Diskussion, die ja auch so neu nicht ist, die uns immer wieder begegnet. Kann die zu einer Lösung beitragen? Wir erleben ja vor allem auch in Foren immer wieder, wie dort, wenn da anonym gepostet wird, die Diskussion etwas anders verläuft, als wenn mit Klarnamen diskutiert wird. Das sind, glaube ich, zwei Dinge, bei denen man zumindest fragen kann, ob sie sich ausschließen oder widersprechen oder wie man die zusammenbinden könnte. Thomas, vielleicht fängst du an.
Ja, den Aspekt nehme ich auch gerne auf. Ich glaube, das wird eine Diskussion sein, die uns in den nächsten Jahren, wenn nicht schon Monaten, schwer beschäftigen wird mit IPv6. Wenn man so viele IP-Adressen hat, dass jeder seine individuelle Adresse bekommt oder vielleicht auch für jedes Gerät eine und die nicht mehr dynamisch möglicherweise zugewiesen wird, sondern statisch. Und damit hat man ja so eine Art Kennzeichen, was von allen auslesbar ist. Das birgt auch eine Menge Gefahren. Insofern, glaube ich, werden wir uns dazu auch positionieren müssen. Bisher war es so, dass wir als Union die Vorratsdatenspeicherung begrüßt haben, genauso wie Herr Primosch, wie Sie das gesagt haben, dass man zumindest bei groben Verstößen, nicht bei den Kleinigkeiten, aber wirklich bei groben Verstößen nochmal die Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, wer war das denn überhaupt? Bei IPv6 ist halt die Gefahr, dass es jeder sofort erkennen kann und was das für Werbung und Datenschutz und all diese Dinge für Implikationen hat. Darüber muss man echt nachdenken und wir wollen weiterhin zumindest eine abgespeckte Vorratsdatenspeicherung haben, die sowas weiterhin ermöglicht. Man kann sich darüber unterhalten, was für Zeiträume angemessen sind, welche Daten erhoben werden müssen, aber ich bin schon der Überzeugung, es muss die Möglichkeit auch geben, für Strafverfolgungsbehörden innerhalb von einem akzeptablen Zeitraum nachzuvollziehen, bei groben Dingen, wer ist es denn gewesen? Das, glaube ich, wird Frau Kurz gleich ganz anders sehen, aber insofern haben wir auch ein paar neue Kontroversen. Hat sich in 8 Jahren schon einiges getan. Zugangserschwerungen, einmal die gesamte Runde hin und zurück. Und damit nehme ich den Ball auf, den Frau Dr. Belz vorhin zugespielt hat, nämlich die Frage der Technikoffenheit. Und ich glaube, das war hier, kann man das sehen, ein Fehler, weil alle Techniker, das Gesetz war dadurch angreifbar, dass man gesagt hat, es ist vollständig wirkungslos. Der Gesperrte kann sich selber entsperren. Wo hat es sowas schon mal gegeben? So ein Gesetz habe ich noch nie gesehen in so einer technischen Ausprägung. Ja, Sie mussten ja nur einen Link, also es ging ja nicht um das Beabsichtigte aufrufen, sondern das Versehentliche. Und wenn Sie einem Link folgen und da statt einer DNS-Eintragung eine IP-Adresse stand, haben Sie von allen Sperren, hätten Sie nichts gemerkt. Es war also wirklich vollständig ein wirkungsloses Gesetz, was ich in der Form so noch nicht gesehen habe. Und da spricht vieles dafür, eine gewisse technische Neutralität zu haben. Aber da gibt es natürlich auch sensible Punkte und wenn man hier sagen würde, wir sperren bestimmte Angebote, würde jetzt Frau Kurz dann als nächstes reagieren, sagen, ihr baut die chinesische Infrastruktur auf und nachher gibt es dann halt wirklich das Verfahren, dass in jedes Paket aktiv hineingeguckt wird. Und also einen solchen Staat wollen wir auch nicht. Wir sind auch die Partei der Freiheit. Wir wollen nicht, dass der Staat alle Daten erstmal durchschnüffelt. Das darf es, das kann es nicht sein. Insofern sind wir hier vielleicht, da haben Sie dann mit den 8 Jahren noch wieder recht, ein Stück auf Anfang gesetzt, müssen uns überlegen, wie wollen wir das eigentlich so organisieren, dass geht. Kino.to ist natürlich ein Problem. Keiner will das gerne sehen. Natürlich habe ich das allerdings auch so empfunden, dass dieser Jugendschutzaspekt genommen wurde, nachdem alle anderen juristischen Verfahren nicht mehr gegriffen haben, hat man dann noch versucht, über den Jugendschutz zu kommen und Sperrverfügung zu erwirken. Ob der Jugendschutz das Kernproblem bei Kino.to ist, weiß ich nicht. Es gibt Jugendliche, die sind zu kreativ und geben da andere Domainnamen ein, wo man solche Angebote mit pornografischen Inhalten sehr viel, sagen wir mal, zielgerichteter beziehen kann, vielleicht als bei Kino.to. Es stört mich auch. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es so dramatisch ist, wie es immer dargestellt wird. Ja, es hat viele Abrufe, aber zumindest im Eigenversuch war die Qualität so unbefriedigend, die ich da geboten bekommen habe, dass ich anschließend doch eben lieber wieder mir eine DVD oder eine Blu-ray ausgeliehen habe. Insofern muss man das auch ein bisschen relativ sehen. Wir sind gerne bereit, als Politik was zu machen. Die Frage ist dann allerdings auch ernsthaft, was? Das liegt dann wiederum bei Sharehostern. Das ist alles in ausländischen Rechtsräumen. Wenn man solche Domains sperrt, kommen sofort neue. Man kann diesem Phänomen ja nicht mit einem einfachen Verfahren Herr werden. Wenn man da was tun kann, bin ich gerne dafür. Aber es müssen die Mittel gewahrt bleiben und das Thema Freiheit im Netz und Rechtsstaatlichkeit, das darf man hier auch nicht über Bord werfen. Insofern, ich bin da auch gerne bereit. Ich habe den Videothekenverband bei mir im Wahlkreis sitzen und habe mit denen stundenlange Gespräche dazu geführt. Führe die auch gerne mit jedem anderen und ich bin auch an konstruktiven Lösungen interessiert. Nur ganz so einfach ist es nicht. Und der letzte Punkt, glaube ich, waren hier noch die Staatsverträge. Also die Staatsverträge, wie gesagt, die Verständlichkeit als Problem habe ich identifiziert. Wir haben hier übrigens eine ganz spannende neue Situation, weil bisher wurden ja die Medienpolitiker immer von ihren Regierungen gefesselt. Also ich habe dieses Spiel selber mitmachen müssen als Landtagsabgeordneter. Da sagt dann irgendwie irgendjemand aus der Staatskanzlei, das hat doch unser Chef der Staatskanzlei und unser Ministerpräsident in seiner unglaublichen Weisheit ausgehandelt. Da könnt ihr doch jetzt hier nicht in der hinteren Bank vom Parlament sagen, da wären unkluge Dinge drin. Insofern war das immer ein Regierungshandel, dann hieß es friss oder stirb. Und wir haben ja die sehr interessante Situation, dass in Nordrhein-Westfalen erstmalig die Regierung sich eine Mehrheit suchen muss. Also nicht per Order die Mufti der Regierungsfraktion sagen kann, das ist jetzt die Mehrheit und Ende. Und ich habe die Anna Verporten schon gesehen, die ist heute auch hier die medienpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion aus NRW. Und da kann man natürlich über bestimmte Dinge sich mal unterhalten. Zum Beispiel beim 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde versprochen, es gibt keine Werbung im Netz bei öffentlich-rechtlichen. Steht in was? Paragraph 11d Absatz 4. Auf einmal lese ich jetzt, es soll Germany's Gold geben, werbefinanziert im Netz, über irgendwelche juristischen Brücken. Da fühlt man sich als derjenige, der es beschlossen hat, im Landtag schlicht betrogen. Ein anderer Punkt ist das Thema Haushaltsabgabe. Da wurde uns gesagt, wir machen diese Haushaltsabgabe, dann wird alles einfacher und transparenter und dieses Schnüffelsystem der GEZ wird dann abgebaut. Tatsächlich sollen jetzt 400 Leute bei der GEZ eingestellt werden. Da kommen bestimmt Medienpolitiker auf die Idee, dass sie irgendwie betrogen wurden. Da wurde vorher was anderes versprochen, als jetzt eingelöst wird. Und vielleicht tut es einfach Not, bei diesen Staatsverträgen auch mal ein parlamentarisches Gremium neben das Treffen dieser Staatskanzleien zu setzen, dass auch die Landtage auf gleicher Augenhöhe da mal mitverhandeln können. Das ist nämlich momentan nicht der Fall. Und ich glaube, in der aktuellen Situation wird das sonst bei einigen Vorhaben etwas schwierig, wie man also jetzt den Jugendmedienschutzstaatsvertrag ratifizieren möchte, ohne die Parlamente mitzunehmen, halte ich für ein schwieriges Vorhaben.
So, du bist ja schon zwei Schritte weitergegangen. Ich möchte nochmal zurückkommen zu der Frage der Identifizierung im Netz, Frau Kurz.
Ja, das ist ja ein jetzt häufig gehörtes Argument, dass die Identifizierung so vergleichbar wäre mit einem Kfz-Kennzeichen, an das wir uns gewöhnt haben, obwohl, glaube ich, auch die allermeisten sinnvolle nutzbringende Funktionen mit verknüpfen. Natürlich ist aber eine Identifizierung im Netz in keiner Weise vergleichbar mit einem Kfz-Kennzeichen. Warum? Eine tatsächliche De-Anonymisierung im Netz, also eine verpflichtende Identifizierung, würde bedeuten, dass Sie jede Ihrer digitalen Lebensäußerungen direkt und unumkehrbar mit Ihnen selbst verbinden. Wenn man das vergleichen würde mit dem normalen Leben, also unserer physischen Bewegung, würden Sie immer ein großes, rotes, leuchtendes, unveränderliches Nummernzeichen über sich tragen, egal was Sie tun. Aber natürlich viel stärker im virtuellen Raum, wo wir uns ja in unseren Meinungsäußern und unseren Informationen natürlich auch im Arbeitsleben bewegen. Der Vergleich hinkt also auf mehreren Ebenen und er hinkt auch in dieser Hinsicht mal wieder sehr stark, dass auch die Vorschläge, die dazu bisher noch sehr vage gemacht wurden, natürlich daran kranken, dass es sehr einfach technisch zu umgehen ist. Das heißt natürlich auf der anderen Seite nicht, dass man sich sagen sollte, eine Form von De-Anonymisierung darf es nicht geben. Wäre, glaube ich, unsinnig, denn wir alle wollen natürlich Straftäter und deren Straftaten aufgeklärt sehen. Aber das ist natürlich heute faktisch Gesetz in vielen Bereichen. Und wir haben ja auch gerade die aktuelle Kriminalstatistik bekommen. Der virtuelle Raum ist einer mit einer sehr hohen Aufklärungsquote. Warum? Natürlich, wir haben immer eine digitale Spur, die wir hinter uns herziehen. Entsprechend ist es natürlich auch einfacher für Ermittler, hier vorzugehen. Allerdings muss man konstatieren, dass die deutschen Polizeien, die Ermittler, technisch noch nicht auf der Höhe sind. Die müssen also besser ausgestattet werden, um vor allen Dingen eins zu tun, nämlich sehr schnell agieren zu können in solchen Fällen. Das wird sicherlich nicht alle Probleme lösen mit Kino.to und vielen weiteren Plattformen, über die man sich im Einzelnen ärgern kann. Aber zu fordern, dass das Netz, unser globaler Informations-, Kommunikation- und Wissensraum de-anonymisiert wird in der Weise, dass jeder immer für jeden Schritt, für jede Information, die man sucht, identifizierbar ist, erscheint mir auch angesichts unserer Verfassung und auch angesichts unserer Geschichte als gefährlich. Entsprechend gehört natürlich die Vorratsdatenspeicherung in gewisser Weise in diesen Bereich. Ich glaube, die die Diskussion, also ich war ja sehr eng damit beteiligt, ich bin die technische Sachverständige gewesen beim Bundesverfassungsgericht und ich habe mich also auch intensiv mit der Technik befasst dahinter. Ich glaube, die Diskussion krankt daran, dass auch hier, wie bei Netzsperren, oft sehr schwarz-weiß argumentiert wird. Nämlich so ein bisschen die Annahme anherrscht, wenn wir keine Vorratsdatenspeicherung bekommen, dann werden die Verbrecher alle wegrennen und wir werden sie nicht kriegen. Das ist natürlich Unsinn. Denn wenn ich gerade schwere Verbrechen verfolge, gerade im Bereich des Terrorismus und der präventiven Arbeit der Polizei, so habe ich heute natürlich alle Möglichkeiten. Alle unsere Kommunikationskanäle haben gesetzliche Abhörschnittstellen seit vielen Jahren, die auch genutzt werden, übrigens nicht so wenig, wie die Statistiken jedes Jahr ja immer wieder zeigen. Insofern, ich glaube, wir verlieren nichts, sondern wir gewinnen etwas, wenn wir die Freiheitsrechte im Netz stärken, gerade auch im Vergleich zu den vordemokratischen Ländern, die wir ja immer wieder heranziehen. Herr Jatzomek hat mir ja schon vorgeworfen, ich würde gleich wieder China ins Feld führen, aber ich glaube, der Westen sollte sich absetzen von diesen Diktaturen, die Sperrfilter und Überwachungstechnik installieren, weil genau das ist unser Vorteil. Und ich glaube, da sind unsere Werte, die auch die Werte der Aufklärung sind, die wir genau diesen anderen gefilterten, überwachten Netzen voraus haben.
Wobei dann die Frage sich ja schon auch stellt, ist unsere Gesellschaft dazu bereit? Denn das verlangt ja von jedem Bürger doch ein Maß mehr an Eigenverantwortung, bei dem ich ganz oft auch in anderen Politikfeldern bei dem Ruf nach dem Staat als Problemlöser ein bisschen Skepsis habe, ob jeder Einzelne dazu nicht nur in der Lage ist, sondern vor allem auch bereit dazu ist. Also das Beispiel von dem Heranwachsenden, der sich Bilder von leicht bekleideten oder unbekleideten jungen Damen im Internet anschauen möchte, ist ja genannt worden und da schwang ja so eine gewisse, ich will nicht sagen Hilflosigkeit mit, zu sagen, muss ich mich als Vater da jetzt mit auseinandersetzen, was der da tut. Schlimm genug, dass es die Bilder überhaupt gibt. Die Frage der Identifizierung hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie funktioniert das? Muss ich mir das dann so vorstellen, dass sozusagen ich mein Telefon nicht mehr liegen lassen kann, weil wenn der Thomas Jatzomek dann mit meinem Gerät eine Nachricht absetzt, das auf mein Gerät zurückzuführen ist, das automatisch heißt, das war der Tauber? Auch das ist ja eine Frage, die aus meiner Sicht noch dazu führt, das würde ich an Herrn Dr. Bender gewendet gerne mal wissen. Wie ist das denn jetzt genau? Ich habe gehört, in Deutschland ist es so, Sie können Prepaid-Karten für Mobiltelefone erwerben, ohne sich zu identifizieren. Vor dem Hintergrund muss man ja auch die Frage stellen, ja, also wer das weiß und wenn das so ist und er das für sich nutzen kann, warum dann Vorratsdaten speichern? Wer kauft denn dann noch und schließt einen Mobiltelefonvertrag unter seinem realen Namen ab? Wäre der nicht dann auch mit dem Klammerbeutel gepudert? Andererseits, diese Debatte zeigt das ja auch, dieses tiefe Bedürfnis nach Sicherheit in unserer Gesellschaft. Wo macht es denn dann Sinn, Thomas? Vielleicht willst du an der Stelle dann auch nochmal erwidern auf Frau Kurz.
Ja, man muss ja schon sagen, also dadurch, dass jetzt überhaupt keine Verbindungsdaten mehr bei einer ganzen Reihe von Providern gespeichert werden, sind sicherlich aus der Kriminalitätsstatistik des Vorjahres, wo es noch anders war, diese Ergebnisse so nicht weiterzuführen. Weil auch mit Quick Freeze und was auch immer an manchen Stellen die Provider einfach sagen, wir haben nichts, es wird gar nichts mehr gespeichert. Und insofern, da stimme ich Frau Kurz zu, eine De-Anonymisierung muss es in einem geregelten Rahmen auch geben können. Und die gibt es heute teilweise überhaupt gar nicht mehr. Und das ist schon ein Defizit, was man hat und das andere ist, dass halt eben auch bei vielen Dingen, die wir auch kritisch sehen, wo ich auch sage, das muss man deutlich hinterfragen, das braucht auch starke rechtsstaatliche Vorbehalte, wie Richtervorbehalt etc. Aber letzten Endes, gerade in Düsseldorf, aus meiner Heimatstadt, die Terroristen, die aufgeflogen sind, sind wiederum ermittelt worden, eben auch durch dieses ganze Instrumentarium. Und zum wiederholten Male, gerade in der Terrorismusbekämpfung, sind die Hinweise alle aus den USA gekommen. Unsere eigenen Ermittler waren offenbar nicht in der Lage, dies alles so herauszufinden. Und das muss man halt eben auch sehen. Ich möchte schon auch gerne in der U-Bahn fahren und nicht dem kalkulierten Risiko ausgesetzt sein, dass in die Luft gesprengt wird. Ich formuliere es mal so rum.
Also ich bin froh, dass wir teilweise eben dieses Wertethema berührt haben. Weil ich glaube, was wir brauchen, ist in der Tat eine Wertedebatte. Ja, wir müssen ganz klar erstmal überhaupt verstehen, was da draußen passiert. Deshalb nochmal anknüpfend an das, was ich eben gesagt habe. Solange wir nicht in der Masse verstehen, was diese digitale Welt mit uns macht, wie das technisch funktioniert. Ich meine, Frau Kurz und ihre Truppe, die da als Sachverständige beim Bundesverfassungsgericht sitzen, die sitzen da, weil sie Sachverständige sind. Die haben halt einfach mehr Ahnung von diesem Thema als wir. So, die Frage ist, ob die unsere Wertevorstellungen teilen. Das kann man dann diskutieren. Davon gehe ich aus. Ja, aber das sind die Debatten, die wir führen müssen. Ja, weil dann weiß man auch, ja, dass, und da wieder zu dem Thema Vertrauen zurück, natürlich arbeiten wir mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Natürlich, wenn dort eben auf der Basis des geltenden Rechts eine Strafverfolgungsbehörde zu uns als E-Plus-Gruppe kommt und sagt, hier Kindesentführung, hier Terrorismusverdacht, wie auch immer, dann sind wir diejenigen, die sofort dort unterstützend tätig werden. Ja? Nur es muss das geltende Recht sein und das geltende Recht baut auf hier in Deutschland auf der Ordnung, auf die wir uns verständigt haben. Das ist eine Wertedebatte, die man einfach führen muss. Und es kann keinen Unterschied machen zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt. Was in der realen Welt verboten ist, kann in der virtuellen Welt nicht erlaubt sein und umgekehrt. Also das ist ein gesunder Menschenverstand, ja, und deshalb natürlich, die Welt ist in Bewegung. Ja? Ich habe letztens da sonntagsnachmittags sitze ich mit meinen Kindern vom Fernsehen, auf einmal läuft da Eis am Stiel im Sat.1. Ja, als ich in dem Alter war, ja, da war das irgendwie RTL irgendwie 23.45 Uhr. Ja. Ich meine, da ist halt einfach in dem Wertesystem etwas in Bewegung und diese Debatte muss man sich stellen und das macht am Ende des Tages meines Erachtens auch Medienpolitik aus.
Frau Belz, vielleicht können Sie aber uns dann ein bisschen weiterhelfen, gerade wenn Sie sozusagen den Blick von außen öfters mal dann auch auf diesen gesellschaftlichen Diskurs bei uns haben, verändert sich denn was? Das ist ja, glaube ich, dann die zentrale Herausforderung, vor der wir auch in der Politik dann stehen. Gibt es einfach die Notwendigkeit, nicht nur unter dem Aspekt der Frage, wie schnell verändert sich jetzt die Welt, darüber kann man vielleicht streiten, aber unter der Herausforderung, kann dieser Prozess in irgendeiner Form wirklich gestaltet werden? Den Anspruch hat Politik ja ganz oft, dass man sagt, wir wollen gesellschaftliche Prozesse nicht nur einfach reaktiv begleiten, sondern wir wollen eigentlich auch schauen, entspricht das dem, was wir wollen, wie wir uns Gesellschaft und unsere Welt vorstellen, abgeleitet aus unseren Überzeugungen und Werten. Ist so ein Prozess im Gange, wie ihn Herr Dr. Bender beschreibt? Reflektieren wir den genug? Oder was kann man aus Ihrer Sicht tun, um den im positiven Sinne zu begleiten? Also auch vielleicht wegzukommen von diesem Blick darauf, oh Gott, das ist alles gefährlich und ganz schlimm. Und eigentlich wäre es am schönsten, wir ziehen uns ins Schneckenhaus zurück und alles wäre wie vorher. Wir drucken das Internet einmal aus und schalten es dann ab. Oder schaffen wir es, eine Sichtweise zu entwickeln, wo wir sagen, wir sehen einfach die Chancen, die Perspektiven, die darin auch liegen und versuchen dann natürlich trotzdem nicht die Probleme auszublenden, sondern eher ihnen vielleicht mit neuen Antworten Herr zu werden. Sehen Sie so einen Veränderungsprozess?
Also ich glaube, wir fangen damit an. Ich glaube aber, dass wir ganz in den Anfängen stecken. Es gibt ja jetzt die Enquete-Kommission. Ich habe die Ehre, beim Wirtschaftsrat eine Begleitkommission zu leiten. Wir führen die Diskussionen, der Chaos Computer Club, also wir führen diese Diskussion. Was meine Perspektive momentan ist, wir führen sie momentan noch zu sehr vom falschen Ende. Wir gehen eben auch, und da kommt wieder die Kultur so ein bisschen rein, wir überlegen uns, was übrigens auch eine Stärke sein kann, ingenieursmäßig, was für schreckliche Dinge können passieren, was kann alles schiefgehen und wie organisieren wir das alles, damit ja, das immer nur richtig funktioniert. So, deutsches Ingenieurswesen, super, wenn ich irgendwelche Motoren baue, nur wenn ich eine Gesellschaft schaffen will der Zukunft, dann glaube ich, dass das eigentlich dieses Konzept, was Amerikaner tun, jetzt rennen wir einfach erstmal los und probieren das aus und wenn wir hinknallen, ja, okay, blöd, aber dann lasst uns doch irgendwie das lösen und weitergehen, so nach mehr nach der Methode Try and Error, ist, glaube ich, in diesem Umfeld einfach das Erfolgversprechendere, weil das Schnellere und das Flexiblere. So, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir in der Diskussion mehr diesen sozusagen positiven Ansatz fahren und sagen, hey, was sind denn alles die Chancen, die Möglichkeiten, die wir haben? Chancen auch der Zivilgesellschaft, sie zu nutzen. Davon haben wir nämlich noch gar nicht geredet. Und Chancen auch für Unternehmen, sie zu nutzen. Und dann lass uns mal gucken, wo sind denn die absoluten Grenzen, wo wir gar nicht dann mehr darüber diskutieren brauchen, dass wir das als Gesellschaft nicht wollen. Und da einen Pflock rein. Aber der Rest jetzt erstmal losmarschieren und gucken, was passiert. Also ich bin auch, was das Thema Anonymisierung oder Identität im Internet anbelangt, solange nicht die großen Katastrophen passieren, wieso? Also das ist, wir sind ja in der Terrorismusbekämpfung eigentlich ganz erfolgreich, oder? Und dass man Terrorismus nicht abschaffen kann, ja, können wir nicht. So, also das ist so für mich so der Punkt, wo ich sage, ja, lass uns doch ein bisschen progressiver sein, weil die Diskussionskultur, das würde ich sagen, die haben wir. Die Unternehmen, verschiedene Interessensgruppen, die Politik, so lass uns dann was draus machen und dann ein bisschen schneller werden. Und dann sind wir nämlich auch, glaube ich, relativ wettbewerbsfähiger als manche andere Region auf dieser Erde.
Jetzt haben wir ersten Teil ja auch über den Jugendschutz gesprochen und sind jetzt eher beim Datenschutz in der aktuellen Diskussion. Mich würde mal interessieren die Frage an Sie, wann haben Sie sich denn das letzte Mal gegoogelt? Oder besser gefragt, wer hat sich denn schon mal selbst gegoogelt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand gibt, der das noch nicht getan hat. Die spannende Frage ist, haben Sie dabei etwas über sich selbst entdeckt, an das Sie vielleicht gar nicht mehr gedacht haben? Waren Sie mit dem Bild, das im Netz von Ihnen zu finden ist, zufrieden? Entspricht das Ihrem Selbstbild, Ihrer Selbstwahrnehmung? Hätten Sie gerne, dass gewisse Dinge von Ihnen nicht im Netz zu finden wären? Hätten Sie es gerne, dass gewisse Dinge vielleicht nach einer gewissen Zeit aus dem Netz selbst verschwinden würden? All diese Fragen, glaube ich, berühren ja diesen Punkt Datenschutz. Also was bin ich bereit, von mir preiszugeben? Tue ich das bewusst oder unwissentlich, wenn der Herr Zumbeck die Menschheit wissen lässt, dass er eine Vorliebe für wunderbare Autos hat, dann tut er das vielleicht auch als Abgeordneter, weil er sozusagen die Notwendigkeit hat, auch etwas Persönliches von sich preiszugeben. Aber nicht jeder tut das ja freiwillig, nicht jeder tut es reflektiert. Also die Frage, welches Bild von uns im Netz entsteht, ist ja deswegen auch eine spannende aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus, dass sich unsere Milieus auflösen. Also bisher, wenn ich mich im Bekanntenkreis bewegt habe, wussten meine Freunde, was ich gerne so esse und trinke. Meine Arbeitskollegen wussten das nicht zwingend. Meine Eltern wussten nicht unbedingt, was ich manchmal am Wochenende so gemacht habe. Meine Freunde wussten das manchmal zu genau. Und all diese Dinge, je nachdem, wie intensiv ich mich im Netz bewege, wie intensiv ich das, was Herr Dr. Bender beschrieben hat, aber als selbstverständlichen Teil in meiner Lebenswirklichkeit nicht integriere, sondern es wirklich miteinander verschwimmt oder verschmilzt, desto mehr stellen sich natürlich diese Fragen. Vor dem Hintergrund, glaube ich, findet diese ganze Datenschutzdebatte ja auch statt. Ich gebe den Ball gerne nochmal an Sie. Was ist denn Ihre Erwartungshaltung an der Stelle? Also sagen Sie, na gut, ich bin selber verantwortlich für das, was man im Netz von mir findet? Oder sagen Sie, ich muss da beschützt werden auch von dem Staat? Ich habe einen gewissen Anspruch. Ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an Unternehmen, deren Produkte ich nutze, was die mit dem, was ich dort eingebe, mache. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben jetzt auch die Gelegenheit, hier natürlich fragenlos zu werden. Vielleicht möchte der eine oder andere auch etwas aus seiner Sicht dazu beitragen. Herr Dr. Bender, vielleicht auch als Privatperson, ich weiß es nicht genau. Bitte.
Es zuckt hier gerade die ganze Zeit, weil ich möchte einfach noch ergänzen, und Dr. Dauber hat es ja angesprochen,
es kann eigentlich keinen Unterschied machen, dass derjenige, der hier im realen Leben unterwegs ist und sich Gedanken macht, was ziehe ich heute an, wie gehe ich hier hin, ja, ist die CDU Media Night, ja, wie wirke ich auf andere, ja, dass er sich diese Fragen nicht online stellt. Ja, wenn er eben dieses Ego-Googeln macht und findet sich da, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, entweder ich rufe bei Google an, dass die das rausnehmen, was nicht passieren wird, oder aber ich muss proaktiv dagegen ankommunizieren. Das heißt, ich muss selber meine eigene Identität online managen. Ja, das heißt, dass das eben in den Suchergebnissen weiter oben kommt. Das ist der einzige Weg. Ja, und die eigene Identität online zu managen, da hört es halt einfach bei vielen auf. Ganz normal, weil man hat es nicht gelernt. Man hat es nicht gelernt, wie man sich von klein auf sozusagen durch die Schule, wo man es auf dem Weg mitbekommen hat, wer sozusagen wirkt wie. Ja, ich meine, manche Leute wissen immer noch nicht, wie sie auf andere Leute wirken. Ja, aber das sind einfach Themen, ja, die muss man reflektieren. Erst wenn man das reflektiert, dann weiß man auch, wie man in dieser digitalen Welt sich bewegt. Und dann weiß man auch, ja, dass man eben seine Daten nicht bei Facebook einstellen muss. Ja, witzigerweise, ich habe das beobachtet, jeder durchläuft da die gleiche Lernkurve. Am Anfang packt man dann auf einmal irgendwelche Privatfotos rein, bis man dann merkt, aha, da kommt eine Freundschaftsanfrage von Leuten, die sind gar nicht mein Freund. Dann hinterfragt man, was bedeutet eigentlich Friends? Ist das ein Freund? Nein. Also das heißt, das ist ein Lernprozess, den jeder durchläuft. Das Witzige dabei ist, jeder ist auf dieser Lernkurve an einem anderen Punkt, weil einer ist vielleicht einen Monat früher gestartet, der andere hat aus seinem Umfeld anderes Lernen. Und ich glaube, dieser Debatte müssen wir uns einfach stellen. Und dann wird man zu einem Punkt kommen, wo man sich sagt, okay, wie viel Schutz möchte ich? Weil ich möchte auch nicht, dass einer im täglichen hier auf der Straße mir ständig sagt, was ich zu machen habe. Ja, also da sind wir wieder bei dieser Wertedebatte. Wie weit wollen wir gehen? Ja.
Sie haben das, glaube ich, vorhin so ein bisschen als verlorene Generation beschrieben. Oder war da Dr. Bender das? Thomas, ist das denn so, wenn das eine verlorene Generation ist, kann sich Politik dann nur zurücklehnen und bedauernd die Schultern zucken? Oder ist es nicht dann doch eher eine permanente Aufgabe, das in irgendeiner Form in den Bildungskanon zu integrieren und zu fragen, wie statten wir Menschen so aus, dass sie sich damit wie selbstverständlich bewegen können? Damit habt ihr euch ja wahrscheinlich in der Projektgruppe Medienkompetenz auch befasst, oder?
Ja, also ich widerspreche dem erstmal. Es gibt keine verlorene Generation. Ich glaube, jede Generation kann für sich selbst glücklich sein. Ich glaube, Gunnar, du bist auch glücklich, habe ich so den Eindruck im Großen und Ganzen, selbst wenn du hier bei uns auf dem Panel sitzt. Und was auch interessant... Bitte?
Ich meinte deine
Generation. Ach so. Ja, ich bin auch glücklich. Also um das... Obwohl ich mit dir auf dem Panel sitze. Aber, nein, Scherz beiseite, also das, es ist eine beruhigende Erkenntnis, glaube ich, für alle diejenigen, die jetzt nicht mehr mit diesen Dingen aufwachsen, zu erkennen, dass jede Generation mit neuer Medientechnik aufwächst, das erlernt und das dann aber auch konservieren will über die Jahrzehnte. Ja? Und deshalb wird auch nie eine Technologie vollständig verdrängt, sondern höchstens marginalisiert. Irgendwo bleibt immer noch was übrig. Es gibt genügend, die noch Vinylplatten haben und auch, ich glaube, die CD wird so schnell nicht aussterben und so weiter und so fort. Es wird also bunter. Mein Vater freut sich auch immer noch, dass er ein Radio hat, wo er noch an so einem Knopf drehen kann, damit sich die Frequenz verändert. Das findet er halt irgendwie gut. Ja, muss man halt so akzeptieren. Und deshalb glaube ich, das macht einen sozusagen dann halt auch wieder, oder das gibt einem eine gewisse Entspanntheit, wenn man sieht, dass die Jugendlichen von heute dann auch schon wieder die Mediendinosaurier der Zukunft sind. Und wir müssen natürlich viele dieser Dinge vermitteln, das ist klar, weil bestimmte Erfahrungen, wenn man halt erstmal die Bikini-Fotos online hatte und die haben irgendwo im Netz die Runde gemacht, sind sie schwierig wieder zurückzuholen. Das Internet vergisst wirklich nichts. Das ist also eine Binsenweisheit. Warum wiederhole ich die eigentlich? Nichtsdestotrotz, man muss zumindest versuchen, das Jugendlichen zu vermitteln. Und da haben wir, glaube ich, was das Thema Medienkompetenz betrifft, vieles, was wir tun können. Ich glaube allerdings auch, so wie jedes Kind mal auf die Herdplatte fassen musste, um zu erkennen, dass sie wirklich heiß ist, würde es sich hier kaum vermeiden lassen, dass jeder auch diese Fehler nochmal macht oder wiederholt. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und da ist, glaube ich, einiges schon geschildert worden. Ich muss eben auch da versuchen, die unrealistischen und die bösartigen Beschreibungen im Internet zu marginalisieren, indem ich guten Content dagegen stelle. Und solche Dinge muss man halt vermitteln. Das ist in der Schule verdammt schwierig, wenn man sich das Durchschnittsalter der Lehrer anguckt, dann sieht man, dass das mit jüngeren Lehrern wahrscheinlich besser ginge, weil natürlich auch ein Lehrer ungern sich in eine Situation begeben möchte, dass er scheinbar den Schülern unterlegen ist und damit seine ganze Autoritätsposition, sofern er die überhaupt überhaupt noch hat, aber damit so riskiert, in Frage stellt. Und das ist eine Aufgabe, an der viele, viele Leute in der Medienkompetenz und Medienerziehung arbeiten. Das muss man auch einfach mal als positiv darstellen. Wir werden in der Enquete jetzt viele weitere Module finden. Ich meine zum Beispiel, wir müssen dahin kommen, dass für jeden Schüler ein Laptop gibt, damit man das auch überhaupt mal fächerübergreifend in den Unterricht einbeziehen kann. Natürlich ist Hardware nicht alles, aber ohne die Hardware geht's nicht. Wenn am Ende doch immer zwei Schüler in der Klasse keinen Computer haben, werden die Themen schon deshalb ausgeblendet, weil es heißt, es geht nicht. Wir müssen, glaube ich, mehr Elternarbeit machen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Da wollen wir die Unternehmen gerne mit ins Boot holen. Da gibt es viele IT-Profis. Die können auch mal ehrenamtliche Elternabenden an Schulen machen oder in Kindergärten. Microsoft, muss ich sagen, macht ja schon einiges mit den Schlaumäusen. Insofern ganz gutes Beispiel an dieser Stelle. Und das sind jetzt nur mal zwei Module von ganz vielen. Wir werden am Freitag übrigens hoffentlich zumindest fertig mit unserer Arbeit bei Medienkompetenz und Jugendschutz. Und dann können das anschließend alle im Netz bestaunen und hoffentlich werden wir damit zumindest einiges zum Guten bewegen.
Na, das ist ja vielleicht sogar eine gute Nachricht in dieser ganzen Diskussion. Hoffentlich stimmen dann auch die Ergebnisse. Es wird ja dann nicht sicherlich nochmal breit rezipiert. Da ist schon die nächste Frage. Bitte schön.
Ja, also zum Thema, also wie gehen Jugendliche damit, beziehungsweise welche Spuren kann es denn? Ich bin ja jetzt mal bei Twitter oder Facebook oder Crossing, kann man ja sein Profil im Prinzip selber gestalten. Und viele Jugendliche, die vielleicht von ein paar Jugendgründen eingestellt haben, die wissen auch, wenn ich mich bewerbe irgendwo, unter den Gruppen da rein und dann kann ich mein Profil eigentlich ein bisschen bereinigen. Also ich glaube, das findet schon auch statt. Google finde ich allerdings schwierig. Weil dort hinterlässt mein unweigerlich seine Spuren, hat auch wenig Chancen, irgendwie das zu ändern. Vor allem also gerade als Privatperson, das war das selber, weil ich in einem Vodafone-Spot entwickelt habe, der hinterher etwas für Welten schlug. Und das habe ich halt jetzt nur in meinem Profil, in meinem Google-Profil drin, ziemlich weit oben und kriege es nicht raus. Und es kann mir egal sein, weil ich bei Westdorf arbeite und auch ansonsten gutes und soziales Umfeld habe und jetzt auch irgendwo keine große Karriereplanung mehr vor mir habe, aber natürlich hat es Auswirkungen auf meine Biografie. Und insofern also finde ich gerade Google schon sehr schwierig, vor allem wenn man dort Einträge hat, die vielleicht nicht ganz so charmant sind. Ich weiß nicht, ob man da. Also ich bin auch gegen Zensur und gegen Beeinflussung, weil es ist natürlich auch gerade meine Biografie, aber spielt halt schon eine große Rolle, die.
Thomas, du möchtest darauf antworten?
Ja, Google ist sicher ein Thema, über das man nochmal reden muss. Also auch wenn unser Generalsekretär hier heute sehr positive Worte gefunden hat und Philipp Schindler gleich spricht, aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich schon kritische Punkte. Diese Debatte über Netzneutralität, finde ich, ist nicht vom Ziel geführt. Was ist denn das Ziel? Das Ziel muss Meinungsfreiheit sein. Wenn man über Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt im Netz redet, kommt man natürlich schnell an den Punkt, wo man sich fragt, wie werden solche Suchergebnisse eigentlich aufgebaut? Das ist ja Ihr Punkt. Nach welchen Kriterien? Es ist eine Maschine, ja, aber ist diese Maschine wirklich neutral? Kann ich möglicherweise von Personen der Zeitgeschichte auch Unangenehmes nach vorne gespült werden? Wer überprüft das? Wo sind Gremien da drin? Und ganz ehrlich, mir ist es im Wahlkampf so gegangen, dass ein Suchmaschinenoptimierer mir seine Dienste angeboten hat und er fing damit an, hat gesagt, wir können hier von Ihnen Lobeshymnen generieren und die können wir dann nach vorne stellen. Das glaubt eh keiner. Aber dann sagte er, man kann natürlich auch über den Konkurrenten Schlechtes schreiben und das bei dem nach oben auch ziehen. Und insofern ist es halt eben schon zumindest die Frage, ist das wirklich alles so, wie es da aus Amerika versprochen wird oder nicht? Gibt es nicht möglicherweise an einigen Stellen zumindest ein Fragezeichen, was man da setzen muss? Und ich setze das an dieser Stelle einfach mal, weil für mich ist es nicht transparent. Und bei öffentlich-rechtlichem Rundfunk wird auch reguliert, dass es Gremien gibt, die da schon mal drüber gucken können, eben wegen der Meinungsfreiheit und Vielfalt. Und ich glaube, an dieser Stelle ist hier auch der Weisheit letzter Kern noch nicht getroffen.
Frau Kurz, Sie möchten das gerne ergänzen.
Ich möchte es vor allen Dingen in mehreren Punkten korrigieren. Es gibt keine Google-Suche mehr für alle, schon lange nicht mehr. Seit Monaten ist die Google-Suche individualisiert. Das heißt, Ihr Ergebnis hat nichts damit zu tun, was ich finde, wenn ich Ihren Namen google. Das heißt, die Macht, die sich aus diesem sogenannten Page-Ranking-Algorithmus, der nach wie vor nicht offengelegt ist, es gibt keine Transparenz bei diesem Algorithmus, der viele Algorithmen ist. Die Macht ergibt sich daraus, dass sie in einer Information Bubble leben. Es ist ihre kleine Informationswelt, die sie als Antwort bekommen. Meine sieht vollkommen anders aus. Facebook dasselbe. Nach und nach werden ihnen die Nachrichten, die zu ihrem Profil, zu ihren Hobbys, zu ihren politischen, sexuellen Einstellungen und so weiter gehören, angezeigt. Das heißt, die Information Bubble, in der wir uns bewegen, wird kleiner. Das ist die eigentliche Gefahr dieser selbstlernenden Algorithmen, die auch noch Geschäftsgeheimnis sind. Die zweite Gefahr besteht natürlich, also das heißt, es gibt diese Google-Suche nicht mehr. Die zweite Gefahr besteht natürlich in der Monopolisierung, die wir in anderen Wirtschaftsbereichen aus meiner Sicht nicht dulden würden. Es ist also so eine starke, insbesondere im Suchmaschinenbereich. Natürlich ist Google keine Suchmaschine. Ich denke, wir sollten uns endlich davon verabschieden. Es ist eine Werbeplattform, das ist das Geschäftsmodell, und hat eine Suchmaschine, damit sie Antworten bekommen. Aber diese Monopolisierung ist natürlich deshalb interessant, weil sie eben nicht nur unsere Suchergebnisse individualisiert, sondern weil sie darüber bestimmt, was wir potenziell wissen können. Also wir haben das Weltwissen in unserer Hosentasche mit den Smartphones. Das ist, glaube ich, heute für jeden Schüler ab einem gewissen Alter und ich denke für die meisten, die hier sitzen, selbstverständlich geworden. Aber sie wissen nicht, was im Netz steht, sondern sie wissen, was ihr spezieller Google-Algorithmus sagen will. Und das ist natürlich, ich glaube, das sind eher Schwierigkeiten, mit denen wir in Zukunft umgehen werden müssen. Aus meiner Sicht, ich meine, Microsoft hat ja damit vor einigen Jahren sehr schwierige Erfahrungen gemacht. Aus meiner Sicht müssen wir da auch kartell- und wettbewerbsrechtlich rangehen. Denn hier dominiert ein amerikanisches Unternehmen einen Markt, in diesem Fall sogar mehrere Märkte, wenn man jetzt die verschiedenen Geschäftsbereiche betrachtet, sehr, sehr stark, nämlich den Suchmaschinen- und den Werbemarkt. Ich denke, da würde Wettbewerb der Sache sehr viel Gutes tun. Es hilft eigentlich nur, sich der Google-Welt insofern zu entziehen, dass man zumindest die Basisregeln in Bezug auf das Einloggen, wenn man einen Google-Account hat, und die Aufzeichnung der Tracking-Cookies und Cookies zu reduzieren. Eine andere Wahl hat man eigentlich nicht, damit man noch jedenfalls ungefähr den normalen PageRanking-Algorithmus abrufen kann und zumindest eine relativ neutrale Suchergebnisliste.
Herr Dr. Bender.
Ein Satz dazu. Ich warne davor, Google zu verteufeln, ja, aus einem ganz einfachen Grund, ja, weil vor 5 Jahren war das Microsoft. Ja. Das ist, let's face it, ja, das hört jetzt die Vertreterin von Microsoft vielleicht nicht so gerne. Dann, ich sage nur, was sich hier zusammenballt, Google ist nicht per se böse, Google ist ein Wirtschaftsunternehmen und ein Wirtschaftsunternehmen entfaltet ökonomische Macht. Ja. Dafür gibt es Kartellrecht. Ja. Diese ökonomische Macht hat hier auch noch sozusagen Meinungsimplikationen. Dafür gibt es klassischerweise Medienkonzentrationsrecht, ja, weil das kannten wir alles nur aus dem klassischen Rundfunkrecht. Witzigerweise greift das jetzt nicht mehr hier in der Welt, in der wir im Augenblick leben. Das heißt, da, an der Stelle müssen wir eben eine medienpolitische Debatte führen, ob diese ganzen Themen irgendwo zusammenkommen. Wenn Sie sich anschauen, Handelsblatt diese Woche, am Montag war ein großartiger Artikel dort drin, zu sehen, wie diese neuen dominanten Player alle wieder vom Markt verschwunden sind. Ich habe selber für AOL gearbeitet. Wo ist AOL heute? Philipp Schindler war damals mein Marketingkollege bei AOL. Ja? Der ist weitergezogen zu Google. Ja? Der Punkt ist der, wer wird in ein paar Jahren bei sozusagen diesem Markt mitmischen? Group am Horizont, Groupon baut sich gerade auf. Ja? Jedes Jahr kommt ein neuer Player, der neue Geschäftsmodelle entwickelt und hinterfragt. Ja? Da kann man natürlich jetzt drüber den Kopf schütteln. Das ist das, was ich mit dem Speed meinte. Ja? Nokia, ja? Nokia, auch wieder Microsoft-Partner, insofern bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig langsam mit meinem. Das iPhone, es gab es nicht vor 3 Jahren. Das iPad, es gab es nicht vor einem Jahr. Schauen Sie sich an, wo der Markt gerade ist. Die Tablet-PCs, ja, in diesem Jahr passiert das. Und das ist das, was ich in meinem Eingangsstatement eben meinte. Vieles können wir fassen mit unserem geltenden Recht, mit dem gängigen Wettbewerbsrecht. Man müsste es vielleicht ein bisschen verständlicher machen. Mein Thema beispielsweise, ich sagte es eingangs, die Regulierungsbehörde ist laut Gesetz Anwalt des Verbrauchers. Gehen Sie mal auf die Webseite der Bundesnetzagentur, bnetza.de. Verstehen selbst die Experten nicht mehr, was da steht. Ja? Also das heißt, da haben wir kommunikative Probleme, die wir einfach übersetzen müssen und wo wir Recht und Politik im Grunde genommen zusammenführen müssten.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagt sowohl der Abgeordnete des Deutschen Bundestages, so genau wissen wir nicht, wie diese Algorithmen funktionieren. Na gut, die sind auch Geschäftsgeheimnis. Das hat eine gewisse Berechtigung, dass man die nicht offenherzig auf den Tisch legt, für alle anderen zum Nachbasteln sozusagen. Aber wir erkennen eben doch ein Problem, weil wir nicht mehr wissen, ob das, was uns präsentiert, das einem objektiven Prinzipien folgt, so wie wir gelernt haben, meinetwegen im Studium wissenschaftlich uns eine Meinung zu bilden, dem Maßstab der Objektivität folgen, wie auch immer das gelingt oder nicht. Und vor kurzem bestätigt Ähnliches und sagt, naja gut, wir werden natürlich geführt, wir kriegen eine eigene Welt gespiegelt. Die Frage ist, hilft uns das noch oder können wir in dieser permanent uns selbst gespiegelten Welt eigentlich noch selbst auch kritisch hinterfragen? Bekommen wir nicht eigentlich nur noch Bestätigungen präsentiert? Ich glaube, bei Facebook war das ja die Diskussion, dass man sozusagen nur noch Nachrichten präsentiert bekommt, die der eigenen Stimmung oder dem eigenen Stimmungsbild oder den eigenen Überzeugungen entsprechen und einen damit ja eigentlich nur bestätigen. Also die Frage, sich kritisch zu hinterfragen, stellt sich dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr, wenn alle anderen sowieso der eigenen Meinung sind. Und aus Ihrem Beitrag habe ich durchaus auch den Anspruch rausgehört zu sagen, naja gut, also eigentlich ist das nicht in Ordnung. Wie soll ich mich als Einzelner gegen der eigene Interessen hat und vielleicht auch einen gewissen Anspruch, wie soll ich mich da bewähren in Anführungszeichen oder wie soll ich mich damit bewegen und damit umgehen? Wissen alle anderen, dass das zum Beispiel so ist, dass es nicht mehr so ist, dass automatisch etwas vergessen wird, sondern dass es bewahrt bleibt? Im Umkehrschluss stellt sich aber auch die Frage, was passiert eigentlich mit unserem kulturellen Gedächtnis, wenn wir alles nur noch mit uns in der Hosentasche herumtragen und selbst nicht mehr gelernt haben, in dem Sinne, dass wir Wissen also auch hier drin haben, nicht nur da, um auch zu abstrahieren. Wie verändert das Prozess? Also betrachten wir unsere Welt nur noch aus unserem heutigen Blickwinkel heraus oder betrachten Sie, wie wir sie auch mit dem Wissen heraus, wie etwas geworden ist? Was am Ende, und die Frage würde ich gerne jetzt nochmal in die Runde geben, was am Ende natürlich auch zu der Frage führt, wer vertritt uns denn da eigentlich? Wie sind die Interessensvertreter? Also bei den Wirtschaftsverbänden ist es relativ leicht, da rede ich mit dem Bitkom oder ECO und dann weiß ich, okay, da sind die und die Unternehmen dabei und die versuchen dann mehr oder weniger ihre Interessen zu artikulieren. Die Parteien haben alle inzwischen irgendwo versucht, netzpolitische Profile zu entwickeln oder sind dabei und haben Arbeitsgruppen und Gremien. Im Internet selbst gibt es so erste Pflänzchen von einer Art Interessensvertretung, wie immer, die sich auch dann generiert. Geht das überhaupt oder ist nicht die Gesellschaft dann im Netz auch so vielfältig wie im, in Anführungszeichen, wirklichen Leben? Den Hinweis aufgreifend, dass das schon miteinander so eng verwoben ist, dass man es nicht mehr trennen kann. Die Frage stellt sich ja am Ende im Kern. Wer vertritt uns da? Wie organisieren wir uns auch als Bürger im Netz unter den verschiedenen Gesichtspunkten? Vielleicht können Sie beginnend aus Unternehmenssicht was sagen, Frau Belz, aber Sie haben ja darüber hinaus auch den Anspruch, als Unternehmen Teil der Gesellschaft zu sein und wahrscheinlich nicht nur den ökonomischen Aspekt abzubilden.
Also ich bestehe darauf, dass wir Teil der Gesellschaft sind und uns nicht außerhalb der Gesellschaft befinden, das wäre schlecht. Wenn du mal ganz kurz zu dem Thema, was davor diskutiert worden ist, weil da möchte ich gerne die Verknüpfung herstellen. Wir haben vorher viel von Freiheit gesprochen und von Werteordnung und ich glaube, Selbstverantwortung und Freiheit kann nur dann ausgeübt werden, wenn ich die Instrumente als Individuum bekomme, Entscheidungen dann auch treffen zu können. Also im Englischen bezeichnet man, das ist die so-called informed decision, die informierte Entscheidung. Ich kann das leider nicht im Deutschen irgendwie sexy übersetzen. Das Thema, was wir doch momentan haben, ist ein Mangel an Transparenz. So, was wiederum dazu führt, dass Vertrauen natürlich nicht entstehen kann. Und für mich die große Frage ist, zu sagen, lass uns die Freiheit definieren, lass uns aber auch festlegen, die Verpflichtung, und da bin ich auch gerne bereit, als Unternehmen sozusagen eine gesetzliche Verpflichtung entgegenzunehmen, lass doch definieren, wie viel Transparenz entsteht, gegeben werden muss von Unternehmen, was sie tun, wie sie tun. Also das Thema, dass diese Algorithmen Geschäftsgeheimnisse sind, ja, und wenn die auf dem Marktplatz veröffentlicht werden, dann sind die Geschäftsgeheimnisse weg, sollte man nicht tun, schlecht, aber wie Sie im Datenschutzrecht ja auch sehen, Sie können sich als Unternehmen zertifizieren lassen. So, wir lassen uns für viel Geld in den ganzen Cloud-Offerings zertifizieren nach einem ISO-Standard und dann gehen sozusagen unabhängige Dritte rein und gucken sich das genau an und dann wird eben eine Transparenz hergestellt. Also mit diesen Dingen, glaube ich, kann man schon und muss man einen Schritt nach vorne machen. Also das ist nicht ganz die Frage beantwortet. Die Vertretung des Individuums, des Bürgers momentan ist sicher nicht ausreichend organisiert? Das ist die Antwort darauf. Nicht ausreichend organisiert. Was ich so ein bisschen wahrnehme, ist, Sie haben insbesondere diejenigen, die sogenannte Net-Community sind und für eine bestimmte Meinung stehen, die sind super organisiert und vor allen Dingen, sie können das Netz nutzen, um Kampagnen zu fahren. Und im Grunde genommen, wenn man sich mal anschaut, wie viel Meinung haben sie eigentlich hinter sich gebracht, reden wir vielleicht von 1-2% in der Gesellschaft und die sprechen momentan so laut, und da möchte ich hier rüber gucken, dass Politik sich davon vielleicht mehr beeinflussen lässt, als diese Menge sozusagen eigentlich die Gesellschaft widerspiegelt. So, von daher glaube ich, ist es eine gemeinsame Aufgabe für Politik, auch für Unternehmen, aber auch hier alle, die hier sitzen, als Bürger, sich zu organisieren und auch zu sprechen und eine Meinung zu äußern. Es gibt Verbände, die das machen könnten, es gibt Verbraucherverbände, aber auch da kommen wir auf das Thema zurück. Wir diskutieren dann wiederum in einer veralteten, konservativen, also im negativen Sinne konservativen Art und Weise über diese Themen, statt dass wir im Grunde diese Verbände auch nutzen oder auch die Verbraucherverbände zum Beispiel genutzt werden, um nach vorne schauend das Thema zu diskutieren. Also da gibt es viel zu tun und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, aller unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass das eine breite Diskussion wird und nicht nur von einzelnen Individuen, die sich dafür besonders interessieren, geführt wird.
Frau Kurz, ist es so, dass noch zu wenige an diesen Diskussionen teilnehmen und dass ein überschaubarer Kreis ist? Manche sagen ja dann auch elitär. Wie schafft man das, dass die Bürger dann wirklich auch so partizipieren, dass man davon sprechen kann, dass das repräsentativ ist, dass es möglichst viele sind und man daraus dann wirklich auch so etwas wie, ich will jetzt nicht sagen, den Volkswillen ableiten kann, aber doch weiß, okay, wir wissen, dass das, was Dr. Bender anfangs eingefordert hat, nämlich dass alle teilhaben und dass alle da verstanden haben, worum es hier geht, wir wissen, dass wir an diesem Punkt sind.
Also ich würde der Analyse schon zustimmen, dass die Netzcommunity sicherlich nicht für eine Mehrheit der Bevölkerung spricht. Auch meine Erfahrung ist, dass es natürlich oft kleine Gruppen sind, mit Ausnahmen. Man hat natürlich gesehen in der Netzsperrendebatte, wo ja weit über 100.000 Menschen, tatsächliche Menschen, die Petition beim Deutschen Bundestag unterzeichnet haben online. Also es gibt natürlich ein paar Beispiele, wo es sehr weit in die Gesellschaft hineingreift und nicht mehr nur in der Netzdebatte ist. Natürlich ist manche davon elitär. Ich glaube auch, die Hacker-Community ist nicht ganz frei von dem Gedanken. Dennoch glaube ich, dass am Ende Legitimation und die Frage, in welche Richtung wir gehen wollen, nach wie vor über Wahlen entschieden wird, die zwar natürlich von den Kampagnen mit dem Netz zu tun haben, aber in erster Linie erstmal ein Wahlakt im Wahllokal sind und auch bleiben sollten aus meiner Sicht. Also glaube nicht, dass wir, auch wenn wir jetzt gute Experimente machen, gerade in einer Enquete mit E-Participation, also Tools, wo man sich beteiligen kann, Textvorschläge machen kann, abstimmen kann, wo wir jetzt auch mittlerweile so ein bisschen Beteiligung haben, also etwa 1.500 Leute beteiligen sich in unserer Enquete da jetzt dran, wobei viele eben nur so, Karteileichen, hat man früher gesagt, sind und doch nur wenige sich wirklich beteiligen. Trotzdem sollte man, denke ich, nicht vergessen, dass es eine formale Legitimität gibt. Die wird über Wahlen geregelt und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so verkehrt, denn mit der direkten Beteiligung über einen Klick entsteht natürlich auch ein Druck in Bezug auf die Zeit, die wir heute schon sehr stark in der Politik merken. Also kaum noch inhaltlich substanziell gesprochen wird, sondern eigentlich nur noch reagiert wird. Ja, und hat sich ja enorm beschleunigt. Ich möchte diesem Trend eigentlich eher entgegenwirken und eine überlegtere Politik haben, die sich auch mal 2-3 Monate Zeit nimmt und nicht sofort reagieren muss. Ich glaube, dass auch viele der Gesetze, die mit Netzpolitik zu tun haben, handwerklich sehr schlecht waren aufgrund des Zeitdruckes. Und das ist meiner Sicht auch der Grund, warum so sehr viele Gesetze in Karlsruhe fallen, weil eben doch die Prozesse, die parlamentarischen, sich sehr stark beschleunigt haben und der Druck der Öffentlichkeit durch die ständige Sichtbarkeit und auch Meinungsmache sehr, sehr, sehr erhöht ist. Insofern, ich würde mir da tatsächlich mehr Gelassenheit von der Politik wünschen manchmal.
Das greife ich dankbar auf. Ich hätte die gerne manchmal mehr, die Zeit. Wenn Sie auf der anderen Seite stehen und den hohen Erwartungsdruck von Medien haben, dann wissen Sie, dass Sie momentan zumindest nicht die Akzeptanz in der Gesellschaft finden, zu sagen, lasst uns doch mal eine Woche darüber erstmal reden und vielleicht auch mal was in Ruhe besprechen, vielleicht auch mal nicht, dass schon 15 Kameras mitfilmen. Das würde, glaube ich, momentan nicht die gesellschaftliche Akzeptanz finden. Von daher wäre das in der Tat eine gesellschaftspolitische oder eine kulturelle Frage, wo wir noch nicht so weit sind, dass wir sagen, da gehen wir einen Schritt zurück und da entwickeln wir eine gewisse Ruhe und Gelassenheit. Es ist ein frommer Wunsch eher, solche Rahmenbedingungen vorzufinden. Ich glaube, dass wir momentan noch in dieser Faszinationsspirale sind, der Unmittelbarkeit, des permanenten Dabeiseins bei Prozessen und Entscheidungen, sodass sich das momentan noch ausschließt. Aber Herr Dr. Bender, vielleicht sind wir an der Stelle bei dem Punkt, wenn Sie sagen, da ist so viel passiert in den letzten 2 Jahren, dann beobachten Sie ja wahrscheinlich auch sehr genau, was die Ansprüche Ihrer Kunden sind, um da sozusagen up-to-date zu sein. Dieser Prozess, über den wir jetzt am Schluss auch nochmal gesprochen haben, merken Sie den auch sozusagen in dem, was nachgefragt wird? Ist das abbildbar, auch als Unternehmen?
Absolut. Wenn ich nochmal auf das Thema Vertrauen zurückkomme, es gibt nur eine Maßnahme, die Vertrauen schafft, und das ist Transparenz. Ja, und ich kann Ihnen sagen, als Wirtschaftsunternehmen, egal in welcher Branche Sie sind, ja, Sie müssen sich diesen Dialog stellen, Sie müssen Themen erklären notfalls, Sie müssen erklären, wie Geschäftsmodelle funktionieren, ja, warum eine E-Plus-Gruppe ein anderes Geschäftsmodell hat als eine Vodafone, aus der sozusagen einfach in diesem Dialog unterwegs zu sein. Ja. Wir sind dazu übergegangen, jetzt als Beispiel mit unserer Marke Based, zu sagen, man kann den Tarif von einer Woche auf die nächste einfach wechseln, egal ob ich einen Vertrag habe oder auch nicht. Ja. Das heißt, tatsächlich auf Augenhöhe mit dem Kunden und Leute nicht in lange Verträge reinzuziehen und dort zu binden. Warum machen wir das? Weil wir Marktanteile erobern wollen. Ja. Da gibt es Leute, die haben einen größeren Marktanteil. Die werden alles tun, um diese Marktanteile zu zementieren. Und dementsprechend glauben wir, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, auch mit dem Verbraucher. So haben wir jetzt angefangen, unsere gesamte politische Interessenvertretung umzustellen, ja, weil wir eben davon ausgehen, dass es ein gemeinsames Interesse des Verbrauchers in gewissen Themen gibt und unser Unternehmensinteresse. Wie finde ich jetzt diese Verbraucher? Wir haben gesagt, wir legen unsere gesamte politische Interessenvertretung offen ins Netz. Kleine Werbung in eigener Sache, UDL für unter den Linden, udldigital.de. Gehen Sie auf unsere Webseite, finden Sie das Blog unseres Lobbyistenteams. Ja? Dort können Sie sich uns anschließen, mit uns in Kontakt treten, uns regelmäßig treffen. Wir haben das jetzt 1 Jahr gemacht, 2.500 Leute sind auf dieser Facebook-Community. Ja, das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Resonanzboden, auf dem Sie Themen spielen können. Das sind nicht Leute, die unserer Meinung sind, aber das sind Leute, die sich für unsere Themen interessieren und wo man diese Themen diskutieren kann. Wir machen nichts anderes da, als das, was die Net-Community macht. Und ich glaube einfach, dass das ein langer Lernprozess ist. Die Frage nämlich ist doch am Ende des Tages, warum ist diese tolle Enquete-Kommission, egal welcher parteilichen Couleur die Vertreter dort sind, die gucken nur drauf, wie die Net-Community auf potenzielle Aussagen reagiert. Ja, macht mich teilweise ein bisschen wütend, ja, weil man nur noch drauf guckt, okay, jetzt werde ich gleich wieder retweetet. Ja, um Gottes Willen. Ja. Also anstelle, dass man mal sagt, das ist ein Wert, für den stehe ich und den muss ich jetzt durchziehen und dann muss ich mich auch dem Dialog dann stellen.
Ja. Ja, die Frage, ob das so ist, das können wir aber an anderer Stelle dann vielleicht nochmal vertiefen. Thomas, ich weiß nicht, ob du schon mal bei UDL Digital warst oder davon gehört hast. Die Frage ist aber trotzdem, mit wem müssen wir denn dann künftig reden? Das ist das eine. Und die zweite Frage natürlich auch, was können wir denn tun, um diesen Prozess, der jetzt ja auch eingefordert wurde, so wie ich die Diskussion wahrgenommen habe, nämlich dafür zu sorgen, dass wir das positiv aufnehmen als Gesellschaft, dass wir uns dessen bewusst werden, was da geschieht, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass wir eben auch mit gewissen Dingen umgehen lernen, mit dieser unmittelbaren Teilhabe an Prozessen vielleicht, mit der Tatsache, die wir dann wohl schlichtweg akzeptieren müssen, dass man auch in 10 Jahren noch relativ leicht nachlesen kann, was wir damals getan haben. Was kann Politik da tun, um so ein gesellschaftliches Bewusstsein nicht zu prägen, aber doch zu begleiten oder entwickeln zu helfen?
Ich glaube, in der Politik sind viele dabei, weiterhin zu experimentieren mit den Möglichkeiten der sozialen Netzwerke. Es ist eine weitere neue Kommunikationsplattform, die ergänzt wird durch den Menschen, der im Rahmen des Schützenfestes einem sagt, was er jetzt von der eigenen Politik hält oder diejenigen, die man am Infostand trifft oder wo man abends eine Diskussionsveranstaltung hat oder in ein Panel geht und so weiter. Das sind halt weitere Kontakte. Und sie sind, wie Peter Tauber das schon sagt, es wird immer schneller. Ja, man ist natürlich auch immer schneller in Gefahr, auch Fehler zu machen, wenn man pausenlos auf irgendwas reagieren muss. Man ist übrigens auch in Gefahr, ständig nur noch zu reagieren, statt selber zu agieren. Das ist auch ein Punkt. Man ist ständig einem Druck ausgesetzt. Ich finde, da hast du sehr viel Wahres gesagt, dass man über bestimmte Fragen auch einfach mal in Ruhe diskutiert und erstmal nachdenkt, bevor man die Öffentlichkeit mit Unausgegorenem beglückt. Und als wir letztens medienpolitischen Expertenkreis der Union hatten, habe ich nur aus Scherz getwittert, der findet jetzt statt und ich twittere nichts. Daraufhin bin ich direkt von jemandem in die Mangel genommen worden, was wir denn zu verbergen hätten, warum das geheim ist und, und. Ja, da war nichts geheim, da ist auch nichts zu verbergen, aber man muss doch mal über ein paar Dinge nachdenken können erstmal. Und das tut, glaube ich, der Qualität des Ergebnisses sehr gut, wenn man nicht immer sofort alles durch die Öffentlichkeit bläst. Das müssen wir aber, glaube ich, als Politik auch wieder lernen, weil auf allen irgendwie ein zu hoher Druck ist, ständig die Öffentlichkeit mit irgendwas zu beglücken. Und ich bin da zumindest an meinem Teil wieder darüber nachdenklich geworden. Ich finde, für die politische Arbeit, es gibt gute Ideen, es gibt gute Kommentare, man muss argumentativ sicher mit der Netzcommunity bestehen können. Das ist der Anspruch, den ich auf jeden Fall habe. Man kann ja am Ende unterschiedlicher Meinung sein, aber es sollte das Ziel sein, es muss das Ziel sein, dass man sagt, wir haben vielleicht unterschiedliche Auffassungen, attestieren uns aber beide, dass wir wissen, wovon wir sprechen, dass wir allesamt Gutes im Schilde führen dabei und dass wir sozusagen ringen um den besseren Weg. Wenn man dann am Ende sagt, okay, die einen sehen es so, die anderen so, De-Anonymisierung, dafür gibt es einen Gesetzesvorschlag X und dann Kritik Y, okay, das muss man auch aushalten können und ich möchte jetzt hier kein digitale Gesellschaft-Bashing machen, wie hier vorhin einer, ich gucke auch schon wieder auf Twitter, was geschrieben wird, so sieht's halt aus, kein Bashing dessen machen, aber man muss natürlich schon sagen, auch das ist eine gewisse Selbstselektion. Selbstselektion ist in der Marktforschung durchaus ein Thema und für Politik genauso. Und da muss man halt sagen, wir haben uns mehr versprochen, auch innerhalb der Enquete, was die Beteiligung betrifft. Bei Autocracy haben wir 1000 Leute, die sich da angemeldet haben, viel weniger noch, die da wirklich aktiv mitmachen. Das ist natürlich nicht repräsentativ in einem Volk von 80 Millionen. Das kann man erstmal so sagen. Es gibt gute Ideen, über die ich mich freue, dass sie da eingebracht wurden. Das sage ich ganz klar. Aber es kann natürlich nicht repräsentativ sein. Und manche in der Netzcommunity können natürlich auch nur deshalb so viele Beiträge leisten, weil sie offenkundig ein so hohes Zeitbudget jeden Tag haben, um dort Beiträge zu leisten. Das muss man auch einfach mal so sagen. Und insofern muss das nicht immer repräsentativ sein. Wie gesagt, ich bin dankbar für qualitativen Input, meine aber auch am Ende ist die Wahl das, was halt eben zählt. Und da kommen auch viele Leute hin, die sich schon auch über netzpolitische Themen eine Meinung bilden, ohne den ganzen Tag auf Facebook und Twitter und Foren da irgendwie mit zu machen.
Ja, bei dem Hinweis auf die Zeit schwang so ein bisschen Neid mit, hatte ich den Eindruck, lieber Thomas. Also ich habe, wenn ich heute Abend hier was oder heute Nachmittag was gelernt habe, dann war es vor allem der Appell, auf Vertrauen zu setzen, was aus meiner Sicht aber natürlich ein hohes Maß an Ethos erfordert bei allen, die sich beteiligen, also bei der Wirtschaft, bei der Politik, aber auch bei jedem individuell, der partizipiert, sich gewissen Regeln selbst zu unterwerfen, weil das die Voraussetzung ist, dass man vertrauensvoll miteinander umgehen kann. Was daraus für mich folgt, ist, dass wir wahrscheinlich nicht zu dem Punkt kommen, wo wir uns entspannt zurücklehnen können und sagen, das ist jetzt ein abgeschlossener Prozess, das haben wir ganz wunderbar geregelt und eingetütet und wir können zufrieden nach Hause gehen. Das ist am Ende von Diskussionen immer ein bisschen schwierig, weil alle ja irgendwie hoffen, dann beglückt und weise von dannen zu ziehen. Das Schöne ist, sie müssen ja nicht von dannen ziehen, sondern wir bleiben alle noch hier hoffentlich und können dann im persönlichen Gespräch auch das ein oder andere noch vertiefen. Wenn ein Ergebnis ist, dass man sich dessen bewusst wird, dass wir da eine große gesellschaftliche Aufgabe haben, die man nicht bei einer Gruppe abladen kann, wo man nicht den Bürger alleine lassen kann und sagen kann, sieh zu, wie du dich in dieser Welt bewegst und sortierst, wo man aber auch als Bürger nicht die Erwartungshaltung haben sollte, der Staat regelt das bitte schön alles für mich und dann wird das irgendwie gut. Und auch die Unternehmen erkennen müssen, dass sie zu diesem großen Ganzen einen gehörigen Beitrag leisten müssen, dann, glaube ich, sind wir für die Zukunft einen Schritt weiter. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, damit wir nicht die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin verpassen und sie vielleicht auch noch Gelegenheit haben, etwas zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen oder andere Dinge zu tun. Deswegen bedanke ich mich erstmal, dass Sie Interesse gezeigt haben, dass Sie zugehört haben, der ein oder andere sich auch beteiligt hat und hoffe, dass wir uns im Laufe des Nachmittags und Abends nochmal sehen und vielleicht das eine oder andere dann noch ein persönlichen Gespräch diskutieren können. Ich bedanke mich zunächst auch bei den beiden Damen hier vorne, nicht minder, aber auch bei den Herren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und Sie haben es mir leicht gemacht. Auch ja. Das ist nicht immer so, was ich aus Diskussionen weiß. Herzlichen Dank.